43% der Österreicher haben Sehnsucht nach einem starken Mann an der Spitze des Landes. 55% der unter 35-jährigen Österreicher denken, dass der Nationalsozialismus nicht nur Schlechtes gebracht hat. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des Zentrums der zeitgemäßen Initiativen heute Abend in Linz im Kepler-Salon. Es ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um über die Krise in unseren Demokratien zu sprechen. Die Geschehnisse in den USA, Ungarn oder in der Türkei lassen auch unsere politische Szene nicht kalt. Werden unsere demokratischen Gesellschaften autoritärer? Ich begrüße Sie, wie gesagt, noch einmal zu unserem Vortrags- und Diskussionsabend zum Thema Rassismus, stiller Gesellschaftskiller, autokratische Tendenzen in demokratischen Gesellschaften. Ich werde jetzt am Anfang eine Videobotschaft spielen lassen vom Herrn Dr. Josef Weidenholzer. Herr Dr. Weidenholzer ist Abgeordneter zum EU-Parlament und Ehrenpräsident des ZZI. Herr Dr. Weidenholzer wird uns heute Abend begrüßen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, leider kann ich heute nicht bei euch sein. Mir wäre das sehr wichtig, weil mich die Fragen, die euch heute beschäftigen, auch sehr lange schon beschäftigen, weil es mir oft auch den Schlaf raubt, wenn ich daran denke, was da alles vor uns momentan abgeht. Vor 40 Jahren, als ich jünger war, wenn man da behauptet hätte, unsere Gesellschaft wäre durch autokratische Tendenzen gefährdet, da hätte kaum jemand zugestimmt. Ich war damals an der Universität Linz tätig und habe ein Forschungsprojekt zum Thema Vergangenheitsbewältigung durchgeführt mit anderen Kollegen. Und wir hatten dort Erstaunliches festgestellt. Wir haben in einer Repräsentativerhebung feststellen können, dass ungefähr 20% der Österreicherinnen und Österreicher von autokratischen, von autoritären Tendenzen geprägt waren. Also ein sehr hoher Wert. Und wir haben dann auch einen Artikel geschrieben, gemeinsam mit dem Kollegen Hermann Denz, der leider nicht mehr lebt, aber wir haben in diesem Artikel behauptet, er hat für großes Aufsehen erregt, dass es auch in Österreich möglich wäre, dass einmal eine Partei mit 25% der Stimmen dieses rechte, autoritäre Potenzial für sich vereinnahmen könnte. Wie gesagt, dort hat man eher darüber gelächelt. Mittlerweile ist es aktuell geworden und wie ich vor 5 Jahren in dieses Haus gekommen bin, habe ich auch nicht geglaubt, dass da immer mehr Kollegen einfach von illiberaler Demokratie reden, die Demokratie verächtlich machen. Wir haben in diesem Artikel damals auch behauptet, dass dieses autoritäre Potenzial dann wirksam wird, wenn erstens die wirtschaftlichen Verhältnisse sich verschlechtern würden, damals war Vollbeschäftigung, und zweitens, wenn die Glaubwürdigkeit des politischen Systems verloren ginge. Was heißt das? Wenn wir uns das auf heute übertragen, dann müssen wir sagen, es ist notwendig, dass wir wieder eine andere Wirtschaftsentwicklung haben, wo die Menschen auch mit eingebunden sind, wo sie Beschäftigung finden, wo sie Sinn finden, wo sie keine Ängste haben. Und dass wir zum Zweiten auch ein politisches System brauchen, das glaubwürdig ist. Weder haben wir momentan die Wirtschaftsordnung, noch haben wir das politische System, das den Menschen Sicherheit gibt. Und das ist der Grund, warum dieses autoritäre Potenzial, das immer irgendwo vorhanden ist, sich momentan durchsetzt. Und ich glaube auch, dass wir viel dagegen tun könnten, indem wir politische Bildung ermöglichen, indem wir aufklären über die autoritären Gefahren in diesem Lande. Auch damit kann man und mit Erziehung ganz generell dagegen ankämpfen. Also eine sehr schwierige Aufgabe, eine Aufgabe, die vielleicht auch unmöglich zu lösen erscheint. Ich glaube aber, dass wir es angehen müssen, dass wir viel aktiver werden müssen, dass wir das ganz ganzheitlich sehen müssen. In dem Sinn wünsche ich euch alles Gute. Ich kann leider nicht heute bei euch sein, aber ich bin bereit bei allen anderen Aktivitäten und Kämpfen mitzutun. Soweit es mir meine Zeit erlaubt, werde ich das mit aller Kraft und mit meinem ganzen Herzen machen. Und einen schönen Abend noch.
Vielen herzlichen Dank an Herrn Dr. Weidenholzer für diese mahnenden Worte. Und jetzt darf ich meine Runde vorstellen. Ich werde von der rechten Seite anfangen und mit einer Dame am Podium. Ja, das ist für Sie linke Seite, für mich rechte Seite, schauen wir mal dann. Frau Magistra Eva Zelechowski, sie ist geboren 1977 in Wrocław in Polen. 1981 flüchtete sie mit ihrer Familie nach Österreich und lebt seitdem in Wien. Sie hat Publizistik und Politikwissenschaft studiert an der Universität Wien und arbeitet seit 2013 als Journalistin bei der Wiener Zeitung. Ihr erstes Buch, über das sie heute sprechen wird, unter dem Namen Putins rechte Freunde, hat sie zusammen mit dem EU-Abgeordneten Michel Raimon verfasst und das Buch wurde im Februar 2017 veröffentlicht, also ziemlich frisch. Mein nächster Podiumsgast ist Dr. Robert Eiter. Er ist Jurist, Journalist und Rechtsextremismus-Experte. Er wurde 1960 in Wels geboren. 1984 war er Mitbegründer und bis 2010 Vorsitzender der Welser Initiative gegen Faschismus. Er engagiert sich als Sprecher des oberösterreichischen Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus, dem 78 politische, kirchliche, kulturelle und humanitäre Organisationen angehören. Und er ist Vorstandsmitglied des Mauthausen-Komitees Österreich. Und auf meiner linken Seite sitzt Professor Dr. Thomas Dusselbauer. Der ist Kultur- und Medienwissenschaftler mit einer Professur an der FH St. Pölten. Dr. Dusselbauer ist Aktivist bei der Linzer Social Impact Aktionsgesellschaft, die unter anderem mit den Freunden des Wohlstands in Erscheinung getreten ist. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da bei mir sind heute Abend. Mein Name ist sozusagen Nedat Memic, ich bin Journalist und werde Sie durch diesen Abend führen. Ich würde ganz am Anfang Frau Magister Zelechowski um ihren Impulsvortrag bitten. Frau Magister Zelechowski wird uns über ihr Buch sprechen. Noch einmal, das Buch heißt Putins rechte Freunde und da geht es insbesondere um Verbindungen zwischen den rechtspopulistischen Parteien in der EU, insbesondere der FPÖ und dem Regime von Wladimir Putin in Russland. Eva, bitteschön.
Ja, hallo, schönen Abend. Ich freue mich über die Einladung. Ich würde gern kurz darüber etwas sagen, das einleiten, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Im letzten Sommer ist Michel Raimon an mich herangetreten und hat mir davon erzählt, dass ihm das aufgefallen ist im EU-Parlament in Brüssel, wie die rechtsextremen Parteien zunehmend Russland-kritische Politik und Putin-kritische Politik beziehungsweise Maßnahmen und Aussagen im Parlament und in Brüssel kritisieren. Also wie sie sich dafür einsetzen für seine Aktionen, für seine militärischen Operationen. Und als sie dann eine Fraktion gegründet haben, als sich das strukturell irgendwie manifestiert hat, haben irgendwie seine Alarmglocken geläutet und nachdem man ein gutes Gespür hat für politische Entwicklungen und was sich aufbauscht, hat er gemeint, komm, lass uns darüber was schreiben. Gerade im nächsten Jahr stehen die Wahlen an und das könnte gefährlich werden. Aus Frankreich, aus Deutschland, natürlich auch in Österreich, die Nationalratswahlen stehen an. Der Rechtsruck ist beobachtbar schon seit Jahren. Und wir haben uns dann reingekniet und haben eben heuer im Februar dieses Buch veröffentlicht. mal damit angefangen, was nützt es Russland, sich mit Randparteien, wie sie früher waren, mit dem Rechtseck der Europa, in Europas Politik oder auch in den einzelnen Staaten anzufreunden, sich dort Allianzen zu suchen. Nachdem es immer mehr so aussieht, als würde rechte Politik immer populärer, die Flüchtlingskrise oder Flüchtlingssituation zugespitzt werden und immer mehr Leute auch bereit, immer mehr Wähler und Wählerinnen bereit, diese Repräsentanten zu wählen, hat er sich natürlich dann auch gedacht, ja, die unterstützen wir, Marine Le Pen in Frankreich, Norbert Hofer in Österreich, es hat sich ja ziemlich knapp abgezeichnet, ob er doch noch unser Bundespräsident wird oder nicht. Und die FPÖ wurde in den letzten Jahren auch immer stärker. Insofern hat er dann natürlich da große Hoffnung gesetzt auf die rechten Parteien, und hat versucht oder versucht halt schon seit längerer Zeit Destabilisierung und Chaos zu erzeugen in der EU, eine eh schon geschwächte EU durch die Finanzkrise seit 2007, 2008 und die Flüchtlingssituation, in diese Schwächesituation genau reinzuspielen. Denn wirtschaftspolitisch zum Beispiel ist Russland ein geopolitischer Zwerg. Eine starke EU stört Wladimir Putin, da er, wenn man sich die einzelnen Wirtschaftsleistungen zum Beispiel der einzelnen Staaten anschaut, ist Italiens Wirtschaft 1,5-mal so groß wie Russlands. Frankreich doppelt so groß, Deutschland das Dreifache. Die gesamte EU, wenn man noch Großbritannien dazu nehme, wäre 14-mal so wirtschaftsstark wie Russland. Das ist natürlich für ihn ein absoluter ein No-Go. Es ist für ihn natürlich angenehmer und vorteilhafter, mit einzelnen Staaten zu verhandeln, die in Augenhöhe oder mit ihnen zu operieren, als mit einer EU, die stark zusammenhält und koordiniert vor allem. Und wenn man das noch, diese Wirtschaftsleistungen auf Militärbudgets auslegt, dann sind zum Beispiel allein Deutschland und Frankreich stärker als Russland, also das Militärbudget. Insofern hat natürlich da Wladimir Putin sehr wohl ein Ziel, hier die EU zu schwächen, wenn zum Beispiel Argumente gefragt wären. Und außerdem hat Russland schon immer oder hat noch nie in seiner Europapolitik, das belegen auch Russland-Experten wie Gerhard Mangot, der an der Innsbruck-Universität lehrt, nie auf eine Politik des Dialogs gesetzt, sondern war immer auf einen sehr autoritären Großmachtpolitik Dialog, also auf eine Großmachtpolitik aus und wollte nie wirklich mit den EU-Institutionen auf einer Augenhöhe sprechen. So, und dieser Wandel in Europa, wie er stattfindet, zunehmend dieser Rechtsruck, der in den EU-Staaten beobachtbar ist, genau da setzt Wladimir Putin an und versucht mit Unterstützung der rechten Parteien, mit Desinformationskampagnen, mit einem riesigen Propagandaapparat, hier ein Chaos zu verursachen, auch wenn diese ganzen Berichte über russische Hacker nicht belegbar sind, weder in den Staaten noch in Europa, sind es Hunderte, Tausende gezielte Desinformationskampagnen, die durchs Netz jagen in Form von Trollfabriken, Trollen, die beschäftigt werden und hier ein positives Russland-Bild aufbauen, ein positives Russland-Image wieder kreieren, nachdem dieses Russland-Feindbild jahrzehntelang sich gehalten hat und dort eben anzusetzen. Diese gemeinsame, wir haben uns natürlich auch angeschaut, oder analysiert, welche Vorteile FPÖ die österreichische Rechtspartei oder der Front National in Frankreich, die Jobbik-Partei in Ungarn, welche Vorteile sie davon haben. Finanzielle Unterstützung ist nicht wirklich nachweisbar. Man weiß von Marine Le Pen, dass sie einen Millionenkredit erhalten hat. Gut, die Bank ging pleite. Das hat einen einfachen Grund, dass man irgendwann festgestellt hat, Marine Le Pens Umfragewerte sinken rapide. Es ist ein anderer Kandidat aufgetaucht, François Fillon, den auch eine gewisse Freundschaft mit Wladimir Putin verbindet. Insofern ist das gar nicht so überraschend gewesen, dass dieser Kredit plötzlich geplatzt ist. Und da man einen Kandidaten hat, der ebenso, er hat sich zwar noch nicht zur Krim geäußert, ob er das unterstützt, diese militärischen Vorgehen, aber er ist auf jeden Fall ein guter Kandidat. Also Putin hat gewonnen in Frankreich, ob Fillon oder Le Pen das Rennen machen. Wir haben uns angeschaut, welche Punkte diese Rechtsparteien gemeinsam haben mit, also wo es Überschneidungspunkte und Schnittstellen gibt zwischen den Rechtsparteien und dem Kreml oder halt Putin. Und zwar geht's hier, die gemeinsame Botschaft ist natürlich an der EU zu rütteln. Drei Faktoren stehen dahinter. Der jahrzehntelange Anti-Amerikanismus, auch die Rechtsparteien sind attackieren diese Großmachtstellung der USA und wollen das irgendwie destabilisieren. Ein zweiter Faktor ist diese konservative Gesellschaftspolitik, dass ein Bild traditionelle Werte wie Ehe zwischen Mann und Frau gestört werden, moralischer Verfall durch Homo-Ehe und zu viel Toleranz gegenüber Homosexualität. Hier verfällt Europa moralisch und der letzte Verfall führt dann irgendwie auch im Zuge von Migration und zu vielen Flüchtlingen und geflüchteten Menschen in Europa zu einem Multikulti-Chaos, den Europa nicht bewältigen kann. Und dieses Schreckensszenario zeichnen sowohl rechte Parteien von Le Pen über Ungarn, auch in Polen, in Deutschland, in Österreich. Brexit-Kampagne hat darauf stark aufgebaut und wurde auch von Russland zum Beispiel unterstützt. Und diese Faktoren teilen, also diese Elemente teilt auch die russische Politik, wenn man sich allein schon die Menschenrechtslage zum Beispiel anschaut. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass diese Rechtsparteien ein sehr großes Faible haben für den autoritären Führungsstil, dieser Machtmensch Putin auch täglich an den Tag legt, mit Inszenierungen, ob er jetzt eine Armee von tausenden Soldaten vor sich salutieren lässt oder mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd reitet. Das sind alles, ob er alleine den USA die Stirn bietet und sich mit dem Bösewicht des Westens Assad auf den Buckel haut. Das sind alles Bilder, die gefallen, Strache, Le Pen und Co. Das ist ein richtiger Mann, ein richtiger Kerl, der unsere Werte, unsere christlichen Traditionen retten wird. Großen Teil haben wir in dem Buch auch beschrieben, wie diese Propagandastrukturen, wie diese Propagandamaschinerie aufgebaut ist. Ein bisschen was habe ich schon erzählt. Dahinter steckt etwas, also die Motivation hinter diesen hinter dieser riesigen Maschinerie ist der Georgienkrieg von 2008. Man hat ihn zwar gewonnen, aber man hat verabsäumt, den Westen seine Vorgänge zu legitimieren. Also man hat quasi den Informationskrieg verloren, heißt es so schön. Und diesen Fehler wollte man sich nicht nochmal erlauben. Und so hat vor einigen Jahren dieser riesige Apparat wurde gestartet von Russia TV und Sputnik. Russia TV wurde mittlerweile umbenannt in RT, damit man diese Russland-Nähe nicht so offensichtlich hat. Dort werden Desinformationen verbreitet. Es wird konkret auch immer genau gesagt, die Systemmedien erzählen euch nicht alles. Sie verschweigen einen Teil. Zum Beispiel heißt eine Sendung Der fehlende Part. Ganz dramatisch wird aufgezeigt, dieser und dieser Teil, den werden Sie in der Zeit und auf CNN und BBC nicht sehen, obwohl man sich aber genauso auf diese professionelle Stufe setzt wie BBC und CNN. Er hat einen sehr internationalen Charakter und die Recherchen sind auch fundiert. Und man hat erst den Eindruck, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass es hier wirklich gelenkt wird und Suggestivfragen gestellt werden, wenn man es weiß vorher. Also diese Tausenden und Millionen von Klicks oder Fans auf Facebook und Co., die meisten Leute sehen das und sehen ein verprügeltes Mädchen in einem Krankenhaus. Dahinter steht die Story, das waren Flüchtlinge in Frankreich, in irgendeinem Banlieues. Und irgendeine Recherche deckt auf, das ist ein Krankenhaus in Russland, irgendwo im tiefsten, weiß nicht wo. Insofern, also ich sage nicht, jede Story ist gelogen, aber man versucht, die konkrete Message zu verbreiten, die westlichen Medien lügen euch an und wir erzählen euch die ganze Wahrheit. Das sind ganz gefährliche Methoden, die professionell aufgebaut sind und nicht dilettantisch daherkommen. Deswegen hat man einfach das Gefühl, man kann denen glauben. Und dahinter stecken Millionen von Investitionen. Also das wird seit Jahren mit Millionen gepusht. So können natürlich Medien arbeiten. Ja.
Vielen herzlichen Dank. Sonst gäbe es noch ein paar Minuten für den ersten Impulsvortrag, aber das ist gut, dass wir schnell sind. Eva, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke. Wir gehen jetzt von Russland und von russischen Themen nach Österreich. Herr Dr. Eiter wird uns heute Abend zum Thema Rechtspopulismus einen Vortrag halten. Vielen herzlichen Dank.
Gern. Im Mai 1945, also vor 72 Jahren, hat sich auf deutschem und österreichischem Boden eine welthistorische Niederlage des Faschismus ereignet, die in vieler Hinsicht bis heute nachwirkt. Aber es war eben keine Stunde Null. Was nicht verschwunden ist, das waren nicht nur in der österreichischen Bevölkerung, sondern weit darüber hinaus, die vorhandenen autoritären, rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen Einstellungen, Vorteilsmuster, die, jedenfalls was das Autoritäre betrifft, in letzter Zeit in Österreich wieder ärger werden, wie wir von Ihnen zuerst gehört haben. Es hat sich aber auch sehr schnell, war es möglich, dass sich auch die rechtsextremen Strukturen wieder gebildet haben. Das sogenannte Dritte Lager in Österreich ist entstanden. 1949 konnte also schon der sogenannte VDU als de facto Nachfolgepartei des Dritten Lagers und getragen hauptsächlich von ehemaligen Nationalsozialisten entstehen. Viele sogenannte ehemalige sind aber auch in die anderen Parteien hinein, ÖVP und SPÖ bis in höchste Funktionen, und das hat sich also ausgewirkt bis in die zumindest 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Rechtsextremismus ist nach 1945 also nicht ausgestorben. Auch Leute wie Bruno Kreisky haben die Hoffnung gehabt, wenn niedrige Arbeitslosigkeit ist, ein funktionierender Sozialstaat, dann werden halt diese alten Nazis irgendwann einmal aussterben. ja, sie sind ausgestorben, aber sie haben vorher das Gedankengut an die jungen Rechtsextremen weitergegeben. Und schon Mitte der 80er Jahre, das hat Kreisky zum Beispiel noch erlebt, hat also Jörg Haider die ersten Krisen und Verwerfungen im Nachkriegsmodell nutzen können, um diese relativ kleine und schwache deutschnationale Honoratiorenpartei FPÖ zu einer sozialdemagogischen Protestpartei umzubauen. Und das war ein absolutes, auch da war Österreich Vorreiter. Es war ein Erfolgsmodell, das in viele Länder exportiert wurde. Merkt man auch daran, dass zum Beispiel die langjährige Vorsitzende der dänischen Volkspartei, also Pia Kjærsgaard, als blonde Haider bezeichnet worden ist und ähnliche Zuschreibungen hat es also viele gegeben. Was ist jetzt dieser Rechtspopulismus, der also Haider und andere so erfolgreich hat sein lassen in der Politik? Das ist einerseits schon so etwas wie eine Marketingmethode, die sich aber auch auswirkt auf die propagierten Inhalte. Es ist, ich würde es nennen, einen aktualisierten Rechtsextremismus in der Light-Version. Warum Light? Weil dieser Rechtspopulismus ideologisch flexibler ist als der klassische harte Rechtsextremismus oder gar Neonazismus. Ein paar Beispiele. Rassismus ist eher verpönt und natürlich also von der Rechtsordnung wird er sogar verfolgt. Man sagt jetzt nicht mehr Schutz der eigenen Rasse, sondern man sagt Schutz der eigenen Kultur und Identität. Es gibt ja auch die Identitären, nicht, die da aus Frankreich zu uns herübergeschwappt sind als Ideologie. Noch harmloser als Schutz der Heimat. Antisemitismus ist nach Auschwitz also schwer vertretbar. Man sucht sich ein besseres Feindbild, in Anführungszeichen Islamophobie, was noch den Vorteil hat, dass es eben zweifellos also radikale islamistische und dschihadistische Strömungen gibt, an denen man ansetzen kann. Deutschnationalismus. Man wird einen Wiener Arbeiter nicht dazu bringen, dass er einen wählt, wenn man ihm sagt, du bist Deutscher. Ja? Also sagt man Österreich zuerst. Ja? Man lehnt Frauenrechte ab. Man stimmt gegen alles, was mit Frauenrechten zu tun hat. Ja? Und trotzdem hat sich da eine gesellschaftliche Entwicklung ereignet, an der die Rechtspopulisten nicht vorbeigehen können. Das hat die schon erwähnte Pia Kjærsgaard gegeben. Oder dieses berühmte jetzt Beispiel Marine Le Pen. Ja? Und man gibt sich sozusagen als die besseren Feministen, indem man sagt, wir schützen unsere Frauen vor den Fremden, die da vergewaltigen und belästigen. Oder Autoritarismus und Führerprinzip. Ja, nach wie vor da natürlich in diesen Parteien. Aber man sagt, wir sind die, die für Plebiszite sind. Wir sind für direkte Demokratie. Natürlich ein ganz bestimmter Ort direkter Demokratie. Schweizerische Volkspartei, die dann über die Rechte einer Minderheit abstimmen lässt. Erinnere an diese Minarett-Volksabstimmung. Oder in Österreich ist es nicht populär, aus der EU auszutreten oder die aufzulösen. Also ist man flexibel und sagt, man will ja gar nicht austreten oder auflösen. Man will das grundlegend reformieren. Man will ein Europa der Vaterländer, der Nationen. Ja? Aber trotz dieser ganzen Flexibilität, hinter dem Rechtspopulismus steht weiter der klassische harte Rechtsextremismus, notdürftig getarnt. Und ich fordere nur dazu auf, also zum Beispiel die Aula zu lesen, diese rechtsextreme Burschenschaft der Zeitung, und die Burschenschaften bilden den Großteil der Eliten der FPÖ. Da kann man dann lesen, wie es wirklich zur Sache geht. Was ist das Ziel moderner rechtspopulistischer Parteien? Nicht etwa der Faschismus zu befürchten ist, Gott sei Dank nicht, dass gleich Mauthausen wieder aufgesperrt wird. Und damit argumentieren ja auch viele, die sagen, man kann ja mit der FPÖ Bündnisse schließen, ihr glaubt es noch nicht wieder, dass es zu Konzentrationslagern kommt. Nein, das nicht, aber es ist schlimm genug, das, was man 70 Kilometer hinter Wien schon erleben kann, die sogenannte, von Weidenholzer zitierte, illiberale oder ausgehöhlte Demokratie mit einem starken Mann, mit einer Staatspartei, Orban und Fidesz, nicht, mit gelenkten Institutionen und Medien, mit Wirtschaftsoligarchen und natürlich einer unglaublichen Korruption. Was bedeutet das? Abbau der Gewaltenteilung, Abbau der Demokratie, der Grund- und Menschenrechte, Diskriminierung von Andersdenkenden und Minderheiten. Es ist natürlich ein ethnisch-völkisches Prinzip, das da dahinter steht. Und natürlich nicht zu vergessen, eine Schwächung der Organisationen der Arbeiterbewegung. Erdogan will jetzt die Todesstrafe wieder einführen. Orban hat also auch schon ausdrücklich mit diesem Gedanken gespielt. Das ist dann ein Schritt weiter in Richtung Diktatur. Die Haider-FPÖ war, wie gesagt, sehr erfolgreich und hat den Durchbruch mit der Regierungsbildung 2000 geschafft. anschließend, war aber der Realitätscheck nicht durchzustehen, schon gar nicht als Juniorpartner der ÖVP. Und es ist zu diesem berühmten Niedergang gekommen mit dem Knittelfelder Parteitag, Spaltung dann BZÖ, Strache, FPÖ. Trotzdem hat es einen Rechtsruck der Gesamtgesellschaft gegeben und Schüssels Entzauberung hat also nicht funktioniert. Wir wissen, dass heute in der Sonntagsfrage die FPÖ nach wie vor auf Platz 1 liegt. Aber woher kommt dieser Erfolg des Rechtspopulismus? Es muss ja auch Gründe haben und auch die hat Weidenholzer schon angeschnitten. Es ist letztlich der Siegeszug des Neoliberalismus seit den späten 70er und frühen 80er Jahren, der da dahinter steht und die krisenhaften Erscheinungen des kapitalistischen Systems, immer mehr Ungleichheit, ja, steigende Arbeitslosigkeit, in vielen Ländern Deklassierung ganzer Schichten und eine auch sehr neoliberal geprägte EU-Politik. Dazu kommt aber nur eine kulturelle Verunsicherung. Viele Menschen tun sich schwer mit dieser permanenten Beschleunigung in Arbeitswelt und Freizeit, mit der Digitalisierung, mit den Fremden, die man sieht, ja, ist ja bezeichnend, dass die besten Werte Norbert Hofer zum Beispiel in Gemeinden gehabt hat, wo so gut wie keine Migranten vorhanden sind, wo es Diversität eigentlich nicht gibt, ja, und ein schwindendes Vertrauen in die Demokratie. Und auch da muss ich kritisch sagen, wenn man etwa die Bücher von Colin Crouch liest, ein britischer Sozialwissenschaftler, der von der Postdemokratie spricht, so ganz unberechtigt ist ja das schwindende Vertrauen in die demokratischen Systeme nicht, weil bestimmte Eliten, Konzerne, Kapitalgruppen über großen Einfluss gewonnen haben. Man braucht sich nur die Lobbyisten in Brüssel anschauen. Wie viele Lobbyisten haben die großen Konzerne, um ihre Profitinteressen durchzusetzen? Wie viele Lobbyisten haben NGOs und Gewerkschaften? Das ist ein, wie wahrscheinlich im Soll die meisten zustimmen werden, krasses Missverhältnis. Und dieser Siegeszug des Neoliberalismus hat dazu geführt, dass die sozialdemokratischen Verheißungen der 70er Jahre dann immer weniger eingelöst wurden. Das war Vollbeschäftigung oder weitgehende Arbeitsplatzsicherheit, das waren steigende Reallöhne. Wir haben besonders im schlechter verdienenden Segment der Lohnabhängigen in Österreich seit über 20 Jahren ganz klare Reallohnverluste, ja. Auch eine Schere innerhalb, also der Arbeitnehmerschaft. Ja, und der laufende Ausbau des Sozialstaates, sogar die Mindestsicherung, wird so reduziert, dass man davon sicher nicht leben kann, ja. Dazu kommt aber, dass für sozialdemokratische und linke Parteien das Fernziel einer anderen Gesellschaft, einer solidarischen, ja, einer nicht kapitalistischen aufgegeben haben. Und das hat dazu geführt, bis in die Kernschichten, dass es einen Identitätsverlust und eine Perspektivlosigkeit gegeben hat. Wenn man sich anschaut, was halt viele sozialdemokratische Parteien vertreten, etwa die Partei der Arbeit in den Niederlanden, ja, dieser katastrophale Niedergang ist kein Wunder, wenn man das neoliberale, als Regierungspartner das neoliberale Programm des Mark Rutte mitträgt, ja. Das ist nicht verwundert, es geht direkt gegen die Interessen der eigenen Kernschichten, ja. Dass natürlich die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 dem Rechtspopulismus noch mehr Zulauf verschafft hat, das ist kein Wunder. Das liegt in dieser Logik drinnen. Wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, der Rechtspopulismus ist mit dem Neoliberalismus natürlich nicht deckungsgleich. Es gibt absolut auch hier Widersprüche, etwa im Bereich nationalistischer Wirtschaftsprotektionismus, Freihandel und. Also es ist nicht so, dass das dasselbe ist, aber der Neoliberalismus hat den Rechtspopulismus immens gefördert, also bis an die Grenzen der Machtübernahme gebracht. Und es ist auch so, dass die rechtspopulistischen Parteien, wenn sie dann in der Macht sind, in der Regel eine sehr neoliberale Wirtschaftspolitik dann durchsetzen. Ja. Rechtspopulistische Parteien setzen heute Themen und bringen Inhalte durch, auch aus der Opposition. Oft im Bündnis mit Boulevardmedien. Wichtig ist ja die starke Präsenz in den sozialen Medien, die gegeben ist. Und wenn man sich anschaut, also die derzeitige nationalistische Wende der österreichischen Bundesregierung, also wo man dann sagt, also 50 unbegleitete Minderjährige können wir nicht mehr nehmen, da müssen wir in Brüssel intervenieren. Die Verschärfung des Asyl- oder Fremdenrechts, heute ein sehr guter Standardkommentar, der das postfaktisch genannt hat, was da abläuft. Oder die sozusagen Reduzierung der Familienbeihilfe für ausländische Lohnabhängige, die in Österreich tätig sind, obwohl die ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich mehr in die Sozialkassen einzahlen, deutlich mehr als sie rausbekommen. Das wird da völlig unter den Tisch gekehrt. Ja. Da hat die, und dann kann die FPÖ natürlich sagen, haben wir ja immer gesagt, wir werden ja jetzt bestätigt durch in Österreich Rot und Schwarz. In anderen Ländern gibt es Ähnliches. Und ja, das ist dieser Schmied- und Schmiedel-Effekt. Kurzfristig wird zwar den Rechtspopulisten das Wasser ein wenig abgegraben, langfristig werden sie aber bestätigt und gestärkt. Dass wir zum Ende kommen, eines der letzten Ereignisse war sehr interessant, nämlich diese überraschende und schockierende Wahl des Donald Trump zum US-Präsidenten, sicher dem amerikanischen Wahlmännersystem geschuldet, hat dazu geführt, dass in ganz Europa, auch in Österreich, die Rechtspopulisten gejubelt haben und gehofft haben, also auf den Trump-Effekt. Der ist eingetreten, aber interessanterweise umgekehrt. Ja? Also man hat schon gesehen, Van der Bellenhofer, dann Wilders, die AfD-Krise, natürlich gibt es auch immer hausgemachte Faktoren dabei, man kann das nicht auf den Donald Trump reduzieren. Und ich bin mal, wage hier eine Prognose, ich glaube nicht, dass die Frau Le Pen französische Präsidentin wird. Warum dieser umgekehrte Trump-Effekt? Und da kommen wir jetzt wieder zu den positiven Dingen. Ja? Noch nie hat es solche internationalen Massenproteste gegeben. Bei diesem Marsch der Frauen haben international, also in den USA, 4 Millionen Menschen teilgenommen, ja? Weltweit 6 Millionen Menschen. Also so große Proteste hat es noch nie gegeben. Es glänzt aber der Herr Trump mit seinem Team auch nicht unbedingt durch Kompetenz und Überlegtheit. Also es gibt dann doof viele Leute, die zwar Protest wählen wollen, aber so, wollen wir das bei uns wirklich auch haben? Ja? Wollen wir solche Frauenverächter und Narren an der Macht sehen? Ich hoffe nicht. Niedergang des Rechtspopulismus ist aber nicht da. Also wer jetzt Entwarnung gibt, der ist leichtfertig. Das zeigen auch viele Umfragen. Und auch deswegen, weil eben konservative und sozialdemokratische Parteien so viele rechtspopulistische Positionen übernehmen. Das ist natürlich eine sehr giftige Angelegenheit, die geeignet ist, die Demokratie zu schwächen und zu unterminieren. Vielleicht können wir in der Debatte dann noch ein wenig eingehen, wie lässt sich denn Rechtspopulismus wirksam bekämpfen.
Vielen herzlichen Dank. Und last but not least würde ich Herrn Dr. Duschelbauer um seinen Vortrag bitten. Er wird uns etwas von Partizipation und von der Einschränkung von politischen und gesellschaftlichen Spielräumen von Menschen durch Medien erzählen. Also wir gehen aufs Medienfeld.
Ja, also das, was Sie präsentieren wird, weil das Umfeld eigentlich eh schon sehr gut dargestellt wird, was wir als Gruppe Social Impact jetzt machen in der Hinsicht. Und diese Aktionen sind gleichzeitig auch ein Stück Forschung, um wieder weitere Initiativen zu entwickeln. Nur ganz kurz zu unserer Gruppe. Also wir versuchen sozusagen so Narrative zu entwickeln und schauen, wo sind diese Reibungsflächen in der Gesellschaft und diese dann auf ironische Weise sichtbar zu machen. Also der Ansatz ist, dass wir versuchen, eine andere Protestkultur zu etablieren, als die ich natürlich auch sehr, sehr wichtig und wertvoll finde, dass man halt mit einem Schild oder mit einem Banner bei einer Demonstration teilnimmt. Aber es gibt noch andere Formen und die interessieren uns ganz, ganz stark. Also Mittel, die wir verwenden, sind beispielsweise Dinge wie Flashmob, Performances, verstecktes Theater, soziale Skulpturen. Und wir versuchen uns sozusagen in diesen öffentlichen Diskurs hineinzumengen. Eine ganz interessante Errungenschaft, unter Anführungszeichen, die wir sehen, ist, dass wir nicht mehr die Einzigen sind. Also die Identitären beispielsweise gehen im Prinzip auch diesen Weg. Und es ist interessant, das eine ist eher sozusagen pragmatisch und das andere sehr stark programmierend oder programmatisch, um wirklich Leute in eine Richtung zu lenken. wir haben jetzt nicht sozusagen diese Idee, dass wir gesellschaftlich Widerstand leisten, sondern wir wollen eine widersprüchliche Situation herstellen, die vielleicht jetzt offenkundig gar nicht so einfach zu interpretieren ist, die einfach nur Denkanstöße liefert. Beispiele, die wir machen, sind die Freunde des Wohlstands, also eine neoliberale Gruppe wie die Tea Party, die sie entwickelt hat im Zuge der Finanzkrise, wo es in Österreich eigentlich kaum Proteste gegeben hat. Erst später hat es verschiedene Bewegungen gegeben. Das andere ist rund um den Akademikerball, wo wir eine Webseite gemacht haben, sozusagen unter dem Motto nach dem Rechten sehen und auch auf Facebook präsent waren und zum Hassobjekt sowohl der extrem linken als auch der rechten Burschenschaft geworden sind. Und es war total spannend, weil wir da eine Plattform geschaffen haben, wo beide hineingeschaut haben und miteinander plötzlich begonnen haben, mal zu diskutieren. Und das ist sozusagen die Idee, die bei unseren Aktionen dahinter steckt. Das Letzte, das war im Zuge des Wahlkampfes von Hofer. Wir haben eine Rechtsschutzversicherung ins Leben gerufen. Die hat geheißen Mit ohne uns und der Slogan war The right wing on your side. Und darum haben wir alle so einen blauen rechten Flügel gehabt bei unseren Aktionen. Und man konnte sich dann gegen die Schäden des Rechtspopulismus, gegen einen EU-Austritt versichern, aber sehr zynisch beispielsweise gegen Funkenflug von Asylantenheimen, falls das eigene Haus dann abbrennt. Also solche Dinge haben wir angeboten und waren dann auch im öffentlichen Raum präsent.
Sehr gut.
Und eine Geschichte, die ich kurz vorstellen möchte, ist eben der freiheitliche Medienbeobachter. Und wir sind von mehreren Dingen ausgegangen. Also das eine, das ist so dieses Hassposting, das damals wirklich durch die Medien gegangen ist, wo dieses Mädchen da angesprüht wurde von der Freiwilligen Feuerwehr und ein Jugendlicher hat eben geschrieben, das hätte mit einem Flammenwerfer passieren sollen. Also da war wirklich ganz, ganz viel Hass eigentlich in diesen sozialen Medien schon sichtbar. Und das andere ist die Art und Weise generell, wie Berichterstattung erfolgt. Also dieses Bild, das ist vom Breitbart, diese Plattform. Und das ist interessant, da gab es in Deutschland, ich glaube in Dortmund, gab es Silvesterfeierlichkeiten und die Dortmunder haben eigentlich dann über Breitbart und später über das oberösterreichische Magazin Wochenblick und die sozialen Medien dann eigentlich erfahren, dass die Asylanten angeblich ihre Kirche angezündet hätten. Und das heißt, diese Nachricht wurde immer mehr aufgebauscht. Auch ganz typisch, das ist eher schon gekommen, dieses Revealed, sozusagen, da wird jetzt etwas aufgedeckt, was andere ja verbergen. Und wir haben uns eben diese Diskurse in den Medien angeschaut, die sind auch sehr stark in Anlehnung eigentlich an dieses NLP-Weltbild. Also da geht es sehr stark darum, Dinge wegzulassen, Dinge ganz bewusst zu vereinfachen oder zuzuspitzen. Und die Folge eigentlich, was sich dann in den Köpfen der Leser oder der Rezipienten ausbreitet, ist eigentlich dieses Gefühl der Ohnmacht, dass ihre Handlungsspielräume extrem eingeschränkt sind, dass sie eigentlich keine andere Art mehr haben, ihre Wut und ihren Protest zum Ausdruck zu bringen, als beispielsweise auf Facebook irgendeinen Button zu drücken oder bei der Wahl vielleicht eine extreme Partei zu wählen. Und wir haben einen Dienst gegründet, eine Dienstleistung für diese Hassposter, für die Wutbürger. Und das ist der freiheitliche Medienbeobachter. Und es gibt in Deutschland so etwas, das nennt sich Kundendienst. Da gibt es ebenfalls eine Gruppe, die, wenn sie Leute über irgendwelche Produkte, die nicht funktionieren, aufregen, dann im Namen des Unternehmens antworten. Und wir haben das ebenfalls gemacht, wir waren sozusagen in die Rolle von Service-Mitarbeitern der freiheitlichen Partei und dieser freiheitliche Medienbeobachter, der ist sowas auch wie so ein Ding, das in diese Blase, in der diese Facebook-Nutzer und User drinnen sind, dann eindringt und von innen her die sie mit einer anderen Realität versucht zu konfrontieren. Ein Beispiel, ich lese das kurz vor, wir sind in einer Demokratie so weit entfernt wie der Mond der Erde. Unsere sogenannten Politiker werden immer dreister, es geht ihnen nur noch um Macht und Geld. Ich kann das ganze Spektakel nicht mehr hören und lesen, das Volk hat kein Recht mehr in Österreich und Europa. Man sieht es bei jeder Wahl vom Neuen. Man sieht, also die Rechtschreibung ist halt schwer, dann auch, dass man das dann liest. Anscheinend ist das Volk schon zu blöd, um sich von diesen Ketten zu befreien. Und wir haben dann eben sehr, sehr höflich, also wir sind jetzt nicht irgendwie so beleidigend oder mit dem Zeigefinger jetzt belehrend, sondern wir machen die Leute einfach nur ganz nett darauf aufmerksam. Als freiheitliche Medienbeobachter möchten wir sie darauf aufmerksam machen, dass derart verallgemeinerte Aussagen, wie sie es verwenden, nicht besonders konstruktiv sind. Nicht alle Politiker geht es um Macht und Geld, manche sind beispielsweise nur am Geld interessiert. Sie sollten bei Ihren Aussagen daher mehr differenzieren. Und es gibt dann welche, die einsteigen. Das ist ja das, was wir auch wollen. Wir wollen diese Interaktion mit den Menschen. Also nicht einfach nur etwas hinstellen, sondern auch schauen. Und da gibt es eben dann, durch Ihnen weiß ich jetzt, was ich nun auch von der FPÖ zu halten habe. Nichts. Sowas nennt sich Zensur. Und jemand unter Druck zu setzen, danke, aber für mich kommt eine solche FPÖ nicht mehr in Frage. Wasser predigen und Wein trinken, kann ich nur sagen, beispielsweise. Also die reagieren dann auch. Also da gibt's dann auch etwas ganz Empörtes. Was soll das denn jetzt sein? Medienbeobachter, echt, soll das ein Fake-Account sein? Bei der SPÖ wurde ich gesperrt, weil ich Faymann soll zurücktreten geschrieben habe. Bei der Tiroler Tageszeitung, weil ich sie Lügenpresse nannte. Und hier gibt es jetzt das. Wo führt das noch hin? Stasi 2.0, jedes Wort wird überprüft und was nicht passt, wird mundtot gemacht. Schöne neue Welt. Und wir versuchen dann die Leute auch zu beruhigen und wieder runterzubringen. Ja, so ist es, aber man kommt auf alles drauf. Also das ist dann jemand der andere noch. Ich habe jetzt die FPÖ-Seite gesperrt, will mit einer solchen Gesinnung nichts zu tun haben. Ist ja schon so wie bei den Koranwächtern. Nein, danke, da gibt es keine Stimme von mir. Ende. Also das sind so die Reaktionen. Und was wir auch machen ist, den Leuten auch sozusagen die Welt irgendwie näher zu bringen, wie Medien natürlich auch manipulieren. Da ist dieses Bild herumgegangen, etwa 100.000 Illegale sind in Österreich untergebracht. Untergetaucht, genau, vom Steinkellner. Und dann schreibt jemand, kurze Frage, wo sind denn auf dem Foto die vielen kleinen Kinder und deren Mütter? Die reden doch immer von den armen Kindern. Und wir haben dann geschrieben, lieber Herr, unsere Kollegen haben bewusst ein solches Foto gewählt, wo keine Frauen und Kinder drauf sind. Es gibt schon arme Frauen und Kinder, die geflüchtet sind, aber die lassen sich schlecht für unsere Kommunikation verwerten. Die sind nicht emotionsaufkommensneutral im Sinne einer gewünschten Meinung. So etwas können wir den meisten der User nicht zumuten. Und das Interessante ist, dass die das dann auch hinnehmen. Danke für Ihr Interesse an meinem Anliegen. Das ist dann beispielsweise gekommen. Das kann natürlich auch ironisch sein, umgekehrt. Das wissen wir ja oft nicht, ob das durchschaut wird und dann sozusagen als Replik, als ironische Replik kommt. Dann war natürlich der Wahlkampf rund um Hofer und da ist uns eben aufgefallen, dass die meisten User den als äußerst sympathisch empfinden. Und wir haben dann beispielsweise geschrieben, als Medienbeobachter möchten wir Sie schon darauf aufmerksam machen, dass es etliche Postings gegeben hat, die Herrn Hofer als sympathisch bezeichnen. Fällt Ihnen denn nichts anderes dazu ein? Wie wäre es beispielsweise mit faszinierend, erhaben oder erleuchtet? Wir helfen Ihnen gerne bei solchen Lobesbescheinigungen und möchten damit gewährleisten, dass Sie als FPÖ-Sympathisantin nicht so sich nicht so ideenlos präsentieren. Und dann kommen eben die verschiedenen Reaktionen auf das. Und was man bei diesen Sachen auch sehr gut herausarbeiten kann, ist, dass diese Diskurse ja sehr stark dogmatisch sind. Und da kann man den Hebel eben ansetzen. Also selbst Leute, die eigentlich extrem auf der Linie der FPÖ sind oder welcher Partei auch immer, denen kann man dann vielleicht trotzdem unterstellen, dass sie jetzt was falsch gemacht haben, dass sie Abweichler sind. Also da ist es dieses Sujet von diesen zwei Jungs, die halt wirklich ein bisschen jetzt zurückgeblieben ausschauen, und das ist halt bewusst wahrscheinlich so aufgenommen worden, als ob das so irgendwelche Antifa-Mitglieder wären. Und jemand hat dem dann drüber geschrieben, da sieht man wieder, Linke haben Scheiße im Hirn. Und wir haben dann eben geschrieben, sehr geehrter Herr, als freiheitliche Medienbeobachter finden wir die Auswahl Ihres Bildes nicht nur herabwürdigend, sondern auch gänzlich unpassend, zumal unser Parteiführer H.C. Strache auch ein gelernter Zahntechniker ist. Was wollen Sie mit diesem Bild unterschwellig unterstellen? Zweifeln Sie an seinen Kompetenzen, Ihr freiheitlicher Medienbeobachterteam. Also das kann man da sehr gut herausheben, dass man sozusagen immer etwas findet in so einem dogmatischen Diskurs, wo man jemanden als Abweichler dann hinstellen kann. Und das ist ja ganz typisch für diese Blasen, dass die Leute, die dort laufen, posten dann auch über, wenn was Kritisches hineinkommt, dann auch recherchieren, was ist mir ja öfter passiert, was die dann im Beruf machen, um sie dann auf diesen Seiten dann zu diskreditieren. Also das sind so ganz typische Dinge. Eben das, da knüpfe ich an das an, was wir natürlich auch sehen, ist, dass es doch auch Ähnlichkeiten bei den Weltbildern gibt von extrem links und rechts. Dass beispielsweise mit Wladimir Putin gemeinsame Freundbilder aufgebaut wurden oder Feindbilder wie TTIP beispielsweise bestehen und die USA sowieso der Ausgangspunkt des extrem Bösen immer ist. Wobei ich mir momentan auch nicht so ganz sicher bin, ob es nicht vielleicht doch stimmt gerade. Dieses Partizipieren an den absurdesten Verschwörungstheorien, das haben eigentlich beide gemeinsam. Und wir versuchen sozusagen entweder Brücken zu bauen oder in diese Blase hineinzukommen und von dort aus zu agieren. Das ist so unsere Arbeit. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Eigentlich wollte ich unsere Diskussion mit einer anderen Frage beginnen, aber ich möchte Sie gleich fragen, gab es seitens der politischen Parteien Reaktionen an Ihrer Arbeit und wie haben diese Reaktionen ausgeschaut?
Wir werden natürlich dann einfach gesperrt. Aha. Wir sind bei etlichen Sachen werden wir gesperrt. Zuletzt haben wir eine Anzeige gedroht bekommen, dass sie die Staatsanwaltschaft da einsetzen wird. Nur dieses Posting, auf das wir reagiert haben und auf das der reagiert hat, da waren so viele, glaube ich, Rechtschreibfehler drinnen und das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, dass es wahrscheinlich für den auch peinlich gewesen wäre, wenn er uns wegen dem Posting dann anzeigt, weil das eigentlich für ihn selbst irgendwie jetzt nicht so positiv dann rüberkommt. Aber natürlich tun sie die ja schwer, weil wir im Prinzip ja so eine Saubermann-Rolle ja auch übernehmen. Mhm. Und jetzt nach außen hin kann man uns ja schwer was an, weil wir wollen ja eigentlich nur die Wähler vor sich selbst schützen, genau genommen. Und wir haben ja einen gewissen Auftrag, den wir da nachgehen.
Alles klar. Kommen wir jetzt in unserer Diskussion vom Medienfeld und von den sozialen Medien auf ein aktuelles Thema, nämlich in den letzten Tagen war das Referendum in der Türkei wirklich ein sehr heißes Thema hierzulande. In Social Media wieder von vielen Politikern und so weiter. Und es wurden auch teilweise Antworten auf dieses Referendum, die in Österreich getätigt wurden, auch, also sie waren ziemlich heftig, sagen wir mal so. Also man hat davon vielleicht also gesprochen, dass diese Leute abgeschoben werden sollen und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage, wie demokratisch ist das? Können antidemokratische oder autoritäre Tendenzen aus dem Ausland eigentlich zu mehr Autokratie in Österreich selbst führen? Herr Dr. Eitel, was sagen Sie?
Es ist, glaube ich, keine Frage, dass es hier Eskalationen gibt, ein gegenseitiges Aufschaukeln, so wie ja in letzter Zeit auch einige gute Studien und Analysen veröffentlicht wurden, dass sich radikaler Islamismus oder Dschihadismus auf der einen Seite und Rechtsextremismus, Neonazismus auf der anderen Seite, dass die sich also scheinbar ja extrem bekämpfen, zum Teil tatsächlich bekämpfen, aber die dahinterstehenden Ideologien sehr viele Parallelen haben, sehr, sehr viele Analogien. Und selbstverständlich muss man sich also etwa mit autoritären Potenzialen etwa in der türkischstämmigen Bevölkerung in Österreich auseinandersetzen. In Linz haben wir ja auch diese bezeichnende Debatte gehabt, also um die Rolle des Vereines Avrasia, also hinter dem die grauen Wölfe stehen. In der Türkei ist es die Partei MHP, auf die sich jetzt also Erdogan auch als Bündnispartner stützt, um dieses Präsidialsystem, also dieses zur Diktatur neigende, durchzudrücken. Auf der anderen Seite darf man also natürlich, das ist ja also das Bezeichnende, dass immer ein Teil der Realität ausgeblendet wird. Ja, gibt Gott sei Dank für gute Journalisten, die dann darauf hinweisen, wenn man sagt, also jetzt muss man die in Österreich also für dieses autoritäre System gestimmt haben, ja, die sollen also heimgehen oder abgeschoben werden, wie immer. Was bitte tut man mit den derzeit 23% der Österreichern, die sagen, wir brauchen nicht nur einen starken Mann, sondern einen starken Führer, der auf Wahlen und Parlament keine Rücksicht nehmen soll, ja, oder muss. Was ist mit diesem beachtlichen autoritären Potenzial? Ich glaube, es ist am besten, wir schieben niemanden aus und dann bleiben alle da und schauen, dass wir also in einer demokratischen Gesellschaft diese autoritären Potenziale bearbeiten und behandeln. Das setzt natürlich voraus, dass es politische Kräfte gibt und auch demokratische Parteien gibt, die das entschlossen und konsequent angehen. Mit Anbiederung und Nachahmung an autoritäre Ideologien wird man also sicherlich keinen Erfolg haben. Und wie der bekannte Politikwissenschaftler Anton Pelinka richtig gesagt hat, es gibt halt eine Tradition des verschlampten Verhältnisses, besonders also der, man muss mittlerweile ja fast sagen, ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP gegenüber dem Rechtsextremismus und autoritärem Gedankengut. Ja, man hat die guten Jahrzehnte nicht genutzt seitens der demokratischen Parteien und Institutionen, um wirklich wirksam zu bekämpfen, was da an Potenzial noch da ist.
Vielen Dank. Ich würde jetzt vielleicht die Gelegenheit nutzen, um eine erste Runde an Fragen zu sammeln aus dem Publikum. Wir haben jetzt drei ziemlich interessante Vorträge gehört aus drei unterschiedlichen Themenfeldern, die aber alle etwas gemeinsam haben. Ich würde vielleicht bitten, dass diejenigen Personen, die die Fragen stellen wollen, sich nur kurz vorstellen und dann eine konkrete Frage stellen oder einen sehr kurzen Kommentar abgeben, wenn es um einen Kommentar geht. Bitte sehr. Sollen wir das Eis brechen?
Darf ich? Mein Name ist Matthias Kerlan. Ich habe in letzter Zeit einige Diskussionsrunden besucht. Mir fällt auf, dass es keine Ausgewogenheit gibt. Das heißt, mir missfällt auch, dass wir keine Art der uns verständlichen Demokratie haben. Demokratie ist jetzt öfter vorgekommen und ich bezweifle, wenn ich die jungen Burschen da sehe, ob die überhaupt verstehen, was Demokratie bedeutet. Ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ja. Das Recht geht zwar vom Volke aus, aber das Volk ist relativ uninteressant für die Elite, für die Macht, die wir haben. Und das ist schade, dass das untergeht. Zum Thema. Zu Ihren Andeutungen. Es ist sehr interessant, einerseits, mir ist Politik im Grunde genommen wurscht, solange der Mensch einfach nicht im Mittelpunkt steht, und das sehe ich nicht, ist nicht erkennbar. Sie haben wunderbar vorgetragen, wie die Russen agieren mit den Fake News und mit Knacken von diesen Homepage, oder wie man dazu sagt, jetzt gehen wir da nicht allzu gut aus. Sie haben Daten gebracht, die irgendwie in einem Missverständnis stehen. Die Wirtschaftsleistung respektive den Schuldenstand sollte man genauso vergleichen. Sie haben gebracht, dass Europa natürlich eine höhere Leistung erbringt wie Russland mit 140 Millionen Einwohnern. Dazu muss man die Geschichte ein bisschen nachschauen. Die technische Entwicklung bei uns, wie jetzt die technische Entwicklung drüben und die wirtschaftliche Entwicklung natürlich, das steht irgendwie im Missverhältnis. Und das finde ich schade. Im Sinne dessen in einer offenen Debatte. Und was ich total vermisse, ist auch, dass es einen Tisch gibt, wo man sich wirklich treffen kann. Das heißt, links, rechts, Mitte, egal wer wo und welche Farbe. Und mir ist die Tendenz, dass meist immer die rechte Seite. Dabei sind wir, verzeihen Sie bitte den Ausdruck, ein Volk, wo viele Farben da sind. Und keiner kann sich vorstellen, dass es eine möglicherweise auch eine Politik geben könnte, die ohne Politiker funktioniert. Wir sind alle nur parteimäßig fixiert, weil wir es seit Geburt an eingetrichtert gekriegt haben. Das finde ich schade, dass das untergeht und nie zur Sprache kommt. Mhm. Dankeschön.
Gut, das war mehr ein Kommentar vom Herrn. Möchte jemand auf diesen Kommentar eingehen? Oder vielleicht kann ich noch eine anschließende Frage stellen. Reden wir mittlerweile auch dadurch, dass es jetzt Social Media gibt und dass wir selber natürlich wählen können, welchen Leuten wir folgen und welche Leute wir als Freunde haben im Facebook und so weiter, dass wir viel eigentlich in selben Blasen reden und wenig zwischen unterschiedlichen Lagern, sozusagen politischen Lagern. Vielleicht kann Frau Selehowski auch als Journalistin und aktive Twitterantin sozusagen etwas dazu sagen.
Ich glaube, es danke übrigens für das Kommentar. Ich glaube schon, dass Sie interessiert sind an Politik. Hatte ich jedenfalls den Eindruck. Wenn man sich so viele Gedanken macht über die Gesellschaft und Systeme, wie sie eingeteilt sind und dass Leute nicht miteinander kommunizieren und es immer nur rechts, links von diesen Ecken gesprochen wird, macht man sich Gedanken. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, wir verbringen sehr viel Zeit damit, Leuten zu folgen oder uns für Politik zu interessieren, die unseren Idealen entspricht. Wir haben unsere Wohlfühlblasen kreiert, manche von uns mehr, manche von uns weniger. Als Journalisten und Journalistinnen sollten wir natürlich diese Blasen, diese Bubbles durchbrechen und uns an einem Dialog, Dialog interessiert sein, der natürlich alle Spektren umfasst. Manchmal hat man einfach nicht die Nerven dazu, das gebe ich schon zu. Das kritisieren wir in der Branche, aber aneinander selbst auch. Also ich habe sehr, sehr viele kritische Kollegen und Kolleginnen, die sehr selbstreflexiv, sehr reflektiert darüber nachdenken, Kommentare schreiben und versuchen, das wirklich tagtäglich auch zu brechen, wie das als User und Userin so funktioniert, muss auch jeder für sich selbst irgendwie entdecken und nicht nur die Grünen oder die Roten, die SPÖ irgendwie in den Medien verfolgen, aber auch kritisch natürlich die Politik hier und dort sehen. Was man dagegen tun kann, beziehungsweise der Mangel an Treffen oder Möglichkeiten zum Austausch untereinander diverser Standpunkte und diverser politischer Einstellungen. Ich glaube, es gibt Vorstöße. Ich habe neulich erst von einem SPÖ von einer SPÖ-Maßnahmenprojekt gehört, Leute mehr zusammenzubringen. Aber natürlich, wenn es aus einer Parteiecke kommt oder aus einer Partei, mag die Motivation oder der Gedanke, etwas aufzubauen, noch so eben idealistisch sein. Aber es kommen natürlich dann wieder die gleichen Leute zusammen. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, quasi jetzt, ich nenne es jetzt doch wieder eher rechtsdenkende Menschen oder FPÖ, Menschen, die dazu neigen, die Migrationspolitik sehr kritisch zu sehen, für Flüchtlingsprojekte zu begeistern, genauso wie es einfach Antifaschistinnen und Antifaschisten schwierig ist, an einen Tisch zu setzen mit Rechtspopulisten. Das ist einfach, Emotionen sind aufgeladen und ich wüsste nicht, wie man hier vorgehen kann, außer dass man also im Journalismus von journalistischer Seite versucht, hier deeskalierend zu wirken oder eben versuchen, diese Spektren sowohl die eine als auch die andere Seite zu sehen und auch zum Beispiel, wie kritisch momentan also Medien generell auch gesehen werden, also nicht nur Politik, sondern wie wir als quasi Mitgestalter der Medienlandschaft tagtäglich konfrontiert werden mit Vorwürfen aus dem Forum. Diese Postings, die der Kollege vorgelesen hat, also ich kann da ja gar nicht mehr drüber lachen, manchmal schon, manchmal aus Verzweiflung, weil ich sehe das täglich und die Menschen denken wirklich so. Es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich purer Hass ist oder ob ich zwei Krügel zu viel getrunken habe und da einfach rausrotz. Aber ich kann auch nicht wirklich jeden Menschen ernst nehmen. Also das sind so, ich muss die Sorgen der Menschen verstehen. Ich weiß nicht, geht's uns wirklich so schlecht, dass wir auf einen syrischen Flüchtling neidisch sein müssen, dass der irgendwo in einem abgefuckten, Entschuldigung, Zelt am Boden vor Dreiskirchen im Staub liegt? Ich weiß es nicht. Ja. Also ich kann einfach auch nicht anders, als das anzuprangern und natürlich auch linke Politik zu kritisieren, damit man uns auch wieder ernst nimmt, weil das ist auch die Medien und wir Journalisten und Journalistinnen stecken in einer riesigen Krise, weil man uns nicht mehr glaubt. Lügenpresse überall. Mhm. Und so switchen die Leute zu Verschwörungstheorien, Blogs und RT und ich kann es halt auch immer nur anprangern, Boulevardmedien und OE24 und also Horrorszenarien werden dort gezeichnet und alle anderen Medien verschweigen euch das Wichtigste. Mhm. Das ist...
Ich würde vielleicht noch ein bisschen, also beim Thema Medien bleiben. Herr Dr. Duschelbauer, Sie sind Medienwissenschaftler. Frau Selachowski hat gesagt, es ist uns, es ist jedem und jeder von uns selbst überlassen sozusagen, wie wir diese Gleichmeinungsblasen durchbrechen und sich mit anderen Meinungen oder mit anderen politischen Meinungen, politischen Lagern irgendwie zu konfrontieren. Haben Sie konkrete Rezepte, sagen wir mal so, wie wir das in unserem täglichen Medienverhalten machen sollen. Es wurde viel davon gesprochen, dass es an Medienbildung fehlt, also bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. Was könnte man da machen?
Ich glaube, dass dass vielleicht das Thema Medien in der Hinsicht etwas überbewertet wird. Also wo man auf Seiten der Medien etwas machen könnte, ist den Leuten insofern Mut zu machen, indem man eben Handlungsspielräume, die einzelnen Personen im demokratischen Leben, im Alltag haben, aufzeigt. Und das ist etwas, das ist eben dieses NLP-Weltbild, wo ich sehe, dass dieses Denken so stark fokussiert wird auf die Ohnmacht des Einzelnen, der jetzt nichts mehr machen kann, weil das Establishment, das System, die da oben, das ohnehin sozusagen regeln und uns gar nicht mehr fragen. Und das ist eben auch so ein falscher Partizipationsbegriff, den Rechtspopulismus ja auch ganz bewusst wählt und sagt, wir lassen euch ja zu jeder einzelnen Sache entscheiden. Aber es geht darum, dass wenn ich selbst handle, ich auch Verantwortung dann übernehmen muss. Ich kann für einen Brexit entscheiden und am nächsten Tag sehe, was ich eigentlich mitverantworten muss, was für Schaden eventuell dadurch angerichtet wird. Also ich glaube, eine Lösung wäre darin, jetzt nicht durch die rosarote Brille zu berichten, sondern wirklich konkret Beispiele zu zeigen, was der Einzelne machen kann und nicht immer nur zu zeigen, was wir eigentlich alle nimmer mehr vermögen. Das wäre vielleicht ein Ansatz. Mhm.
Vielen Dank. Ich würde mich jetzt wieder ans Publikum wenden und Sie um weitere Fragen bitten. Heute sind wir wirklich schüchtern.
Ja,
oder? Eine Dame.
Ja, guten Abend. Ich bin Monika Mariam Droschel. Ich bin Linzerin seit Geburt und 20 Jahre lang war ich islamische Religionslehrerin. Nur zu meiner Person ganz kurz. Ich denke, alles, was polarisiert, weckt Interesse. Und wenn diese Themen extrem links, extrem rechts, die polarisieren ja, und da vergisst man dann die Mitte. Also ich denke, dass mehr auf die Mitte zugegangen werden muss und links und rechts die Randbereiche, die wirklich am äußeren Rand sind, dass man die ein bisschen vernachlässigen sollte, auch wenn die Leute drauf aufspringen, sondern man sollte es wirklich nicht noch aufbauschen, was ja die Medien die ganze Zeit tun, weil Bad News are Good News, das gibt Auflagen und so weiter. Also ich glaube doch, dass man dagegen steuern muss auf die extremen Themen und mehr in die Mitte schaut, was für Anliegen haben die Menschen. Es wird jetzt alles zugedeckt durch eben extremistische Aussagen in den Medien und kaum jemand versucht auch die tatsächlichen Ängste, die täglichen Ängste zu behandeln. Wir haben heute das Thema Rassismus. Rassismus ist ein breites Feld. Das heißt, links ist auch rassistisch, so wie extrem rechts. Ja, ich meine das Extreme. Denn wir sind alle Menschen, wir sollten alle miteinander reden können. Das ist meine Meinung.
Haben Sie vielleicht eine Frage oder das ist nur ein Kommentar?
Nein, das ist nur eine Frage, habe ich eigentlich nicht. Wenn hier Medienleute sitzen oder die auch etwas zu sagen haben in der Öffentlichkeit, dann denke ich, ich will Sie ansprechen.
Ich würde Sie gerne was fragen.
Man hört, es ist alles links und rechts, es wird einem ganz schwindelig vor links und rechts schon. Was ist für Sie die Mitte? Die Anliegen.
Das kann ich nicht an, ist
irgendwie genauso laut. Okay.
Ja, doch.
Die Anliegen der kleinen Leute. Wenn die Freiheitlichen Sozialpolitik ansprechen und sich richten an die kleinen Leute, ist das nicht etwas, was Sie jetzt dann als Mitte bezeichnet haben? Ist, wenn die Grünen eine Kampagne gegen TTIP aufstellen, dass in Ihren Augen der Freihandel, diese Freihandelssituation für Europas Qualitätsstandards, wie wir sie bisher kannten, verheerend sich auswirken wird. Ist das wirklich extrem links, wenn die SPÖ sich Maßnahmen überlegt, wie man die Arbeitslosigkeit zurückschraubt? Mit welchen Maßnahmen auch immer? Also das hört sich für mich alles relativ mittig an. Es wird nur groß aufgeschrien, wenn paranoid zu einer Hetzjagd zum Beispiel aufgerufen wird. Sowohl, ich nenne jetzt ein Beispiel, Pizzeria Anarchia, wo ich weiß nicht, wie viele 100 Polizisten wegen eines besetzten Hauses, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wegen eines besetzten Hauses und ein paar Radikalos mit Kampfwagen aufgefahren sind. Oder umgekehrt, ob man jetzt gegen Flüchtlinge oder, ich bin auch dagegen, alle FPÖ-Wähler oder FPÖ-Politiker zu steinigen, darum geht's ja gar nicht. Nur Gefahren aufzuzeigen als Medien, dafür sind wir verantwortlich. Und ob das jetzt tatsächlich irgendwelche Situationen sind, die, ob das eine Vergewaltigung eines Menschen, eines zugewanderten Menschen ist, der hier irgendwas angestellt hat. Natürlich berichten wir darüber, genauso wie zum Beispiel das Sozialsystem, dass es zum Beispiel, wenn es zu Auffälligkeiten in einem Sozialsystem gekommen ist, durch Migranten und Migrantinnen. Also das sind alles Dinge, die abgedeckt werden müssen, aber dieses Links und Rechts, dieses Verteufeln davon, ich glaube, es fehlt vielen Menschen, Konsumenten von Medien, als auch Wählern und Wählerinnen, diese Besinnung, was bedeutet das eigentlich wirklich? Also immer nur anzuprangern, die Mitte fehlt, die Politik der kleinen Leute oder die Sorgen der kleinen Leute werden nicht ernst genommen. Das sind alles hohle Phrasen inzwischen. Und also ganz ehrlich, ich kann sie manchmal nicht mehr hören. Wir schreiben sie auch täglich. Ich kann sie manchmal auch nicht mehr schreiben. Aber ich bin auch eine Verfechterin der klaren Worte. Und Politik, die polarisiert, manchmal muss man auch polarisieren, um etwas rüberzubringen, um eine Botschaft rüberzubringen.
Einen Moment, wir brauchen das Mikro.
Also ich würde sagen, manchmal polarisieren ist ja ganz gut, aber nicht dauernd. Das meine ich. Und es wäre mir mehr Hintergrundinformation eben lieber, wenn man etwas aufzeigt, nicht nur einfach plakativ etwas aufzeigen, das ist passiert, bitte mehr Hintergrundinformation, dass die Leute auch wissen, warum ist etwas so passiert oder so.
Genau. Ja. Machen wir zuerst, das Mikro brauchen wir jetzt nicht. Herr Dr. Eiter wollte noch auf die Frage eingehen. Und Herr Dr. Duschelbauer.
Ja, ich verkenne natürlich nicht, und klar, wenn man Differenzierung einfordert, muss man sie auch da anwenden. Ja. Ich verkenne nicht, dass es natürlich auch im Bereich der politischen Linken im weiteren Sinn viele schlimme Fehlentwicklungen gegeben hat. Also ob das jetzt der Stalinismus ist oder um also sozusagen auf den äußersten Rand der antifaschistischen Bewegung einzugehen, der bei uns im Netzwerk zum Beispiel bewusst nicht vertreten ist. Also der autonome schwarze Block, der also meint, mit Sachbeschädigungen etc. arbeiten zu müssen. Ich bin dafür, solange das ein demokratisches System ist, ja, mit demokratischen Mitteln den Rechtsextremismus und Rechtspopulismus zu bekämpfen. Aber ich muss mich schon verwehren gegen die Art und Weise, wie Sie also undifferenziert da rechts und links gleichsetzen und sogar pauschal sagen, also die Linke sei rassistisch. Das kann man in der Art und Weise also mit Sicherheit nicht tun. Und ich sehe die Bedrohung des demokratischen Systems und der Menschenrechte, die heute besteht, eindeutig von ganz rechts ausgehen. Und das muss man schon deutlich sagen müssen. Ich bin auch dafür, weil immer wieder der Vorwurf kommt, ihr Antifaschisten sagt ja, man darf also mit Rechten oder Freiheitlichen nicht reden. Ich bin sehr dafür, dass man mit ihnen redet. Das ist auf der institutionell-demokratischen Ebene ohnehin unmöglich, es nicht zu tun. Also den Anspruch zum Beispiel an den Bundeskanzler Kern zu stellen, er darf mit dem Strache nicht reden, das halte ich für lächerlich. Die Frage ist, wie geschieht dieser Diskurs, mit welchen Positionen? Und auf der Ebene freiheitlicher Wähler etwa, ja, halte ich das auch für sehr sinnvoll. Ich habe mit einem FPÖ-Stadtrat in Ansfelden, ist nach einer Veranstaltung zu mir gekommen und hat gesagt, mich schockiert das, wie da die FPÖ dargestellt wird, so viele Fakten, die ich nicht überprüfen kann. Ich habe gesagt, ich mache Ihnen ein Angebot. Ja. Überprüfen Sie das, was ich und der Herr Schasach, Hans-Henning Schasach hat also das Buch Strache im braunen Sumpf geschrieben, überprüfen Sie das, was wir gesagt haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Und wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was wir Ihnen gesagt haben, ja, nachweislich, dann überlegen Sie sich, ob Sie wirklich noch in der richtigen Partei sind. Er hat versprochen, das zu machen, ob er es getan hat, weiß ich nicht. Aber es war also ein ruhiges, konstruktives Gespräch. Es gibt aber schon viele, leider viele freiheitliche Funktionäre und Wähler. Da kommt eine Welle von Hass rüber. Und da kommt man dann auch mit einem Dialog natürlich an seine Grenzen. Das muss man sagen. Also habe unlängst also mit der Corinna Milborn von Puls 4 ein Interview geführt. Und die ist ja ein häufiges Hassobjekt, ne? Und die sagt, es ist unglaublich, was da in manchen Postings über sie zu lesen ist. Sie schreibt dann manchen dieser kleinen Poster zurück und die fallen dann aus allen Wolken und sind entsetzt, dass sie überhaupt eine Antwort bekommen und dass der Mensch sozusagen jetzt nicht nur als Medienphänomen existiert, sondern überhaupt den Kontakt mit ihnen sucht. Und das hört man immer wieder, dass diese Leute, die also sie so hasserfüllt artikulieren, wenn man es dann direkt persönlich konfrontiert, auf einmal unwahrscheinlich defensiv werden und eigentlich Angst haben. Ja, gut.
Ja, ich wollte auch nur sagen, ich glaube auch immer mehr daran, dass sozusagen diese linken und rechten Ränder sie eigentlich ganz stark berühren und treffen und sowas wie eine neue Mitte auch bilden und das auch selber gar nicht wissen, weil der eigene Standpunkt ja relativ ist. Es gibt Leute, die sagen, die sind links, aber vertreten aber in Wirklichkeit Meinungen, die jemand andere wahrscheinlich schon als extrem rechts vielleicht sehen würde. Also man müsste dann einen Algorithmus vielleicht entwickeln in der Medienrezeption und zu schauen, wer liest welche Beiträge in Zeitungen oder auf Facebook. Dann könnte man vielleicht wirklich sagen, wo man den jetzt in diesem Spektrum ansiedelt. Und ich glaube auch, dass Medien tatsächlich viel Hintergrundberichterstattung auch liefern, aber wir einfach schon so trainiert sind, dass wir immer nur an der Oberfläche schauen wollen. Vielleicht bei Ihnen nicht, aber ich hatte unlängst Aufnahmegespräche mit Studierenden, die zu uns kommen wollen, und wir fragen dann auch, wie sie sich informieren, was gerade so ein politisches Thema ist. Und da war dieses Verbot, dass diese türkische Ministerin in den Niederlanden in der Botschaft auftreten durfte. Ja. Und die Studierenden haben alle das genannt. Und wenn ich dann nachgefragt habe, und warum hat die Regierung das denn verboten, konnte keine von 4 oder 5 Leuten sagen, was der Grund war eigentlich, warum die dort nicht reden durfte. Und das ist, finde ich, ein ganz großes Defizit. Wir kennen zwar diese News, aber wir können überhaupt nichts damit anfangen, zum Teil schon.
Wir haben den Herrn in der ersten Reihe.
So, mein Name ist Tadej Sovtic, bin Mitglied, ZZT-Mitglied im privaten Leben bin ich Volkshilfe Mitarbeiter in Flüchtlings- und Migrantenbetreuung. Zu viel links, zu viel rechts. Gut, unser Thema heute war Rassismus, Stier, Gesellschaft, Skira. Herr Dr. Eiter, Sie wissen, worüber ich rede. Eine schulische Veranstaltung wurde unterbrochen, weil Sohn eines rankhohen FPÖ-Politikers hat das für zu viel links empfunden, hat seinen Vater angerufen und der Vater hat gewirkt beim Schuldirektor, dass diese Veranstaltung unterbrochen wird. Meine Frage, was glauben Sie oder was können Sie uns sagen, wie viel ist eigentlich Rassismus bzw. Rechtsextremismus schon salonfähig in Österreich geworden?
Ja, also der Referent, der ist mir natürlich seit vielen Jahren gut bekannt, Thomas Rammersdorfer. Und wenn man sich anschaut, was er dort gesagt hat, dann war es, dass die Burschenschaften in Österreich vielfach oder meist rechtsextreme Inhalte vertreten. Das halte ich für wirklich minutiös nachweisbar. Und dass die Burschenschaften, wie ich zuerst auch schon gesagt habe, einen guten Teil der Führungskader der FPÖ stellen. Das war alles, was er dort gesagt hat. Das war auf einer Folie zu sehen. Das sind Fakten, nachweisbare Fakten. Und dass ein solcher Vortrag deswegen unterbrochen wird, heute für einen Skandal, genauso also wie diese Denunzianten-Homepage, die also hier als Meldestelle sozusagen propagiert und angepriesen wird. Also die größte Studie, die es jemals gegeben hat zu diesem Thema Rassismus, Antisemitismus etc., ist an der Uni Innsbruck von Günter Rathner durchgeführt worden, einem gebürtigen Dahlheimer, also Oberösterreicher. Es war 2001, da waren 2.500 Leute, wurden sehr intensiv befragt und da hat sich herausgestellt, dass damals 10% der Befragten, die repräsentativ für die österreichische Gesellschaft ausgesucht wurden, für die Bevölkerung, 10% der Befragten haben sowas gehabt wie ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Ja. 20% haben starke oder sehr starke antisemitische Vorurteile gehabt und damals 50% starke oder sehr starke ausländerfeindliche. Also damals waren Flüchtlinge noch nicht so das große Thema, sondern also mehr migrantenfeindliche generell. Ja. Und ich fürchte, dass das alles nicht besser geworden ist. Ich kann nur sagen, und da orte ich große, große Defizite beim Verhalten der Behörden, der Sicherheitsbehörden und bei den Politikern demokratischer Parteien, wenn man das als Indikator nehmen kann, und ich glaube schon, die rechtsextremen und rassistischen Straftaten haben sie in den letzten 10 Jahren in Österreich verfünffacht. Ja. Also das ist, und das sind keineswegs, weil das gern ja dann herabgespielt wird, naja, das sind ja Meinungsdelikte, nicht? Also Verhetzung und NS-Propaganda. Nein, also ich kann für Oberösterreich sagen, in den letzten Jahren, da ist dabei Mord, Mordversuch, Brandanschläge, Gedenkstättenschändungen, Schüsse auf ein islamisches Gebetshaus in Freistadt und. Ja? Und leider ist Oberösterreich ich bin gespannt auf den neuen Verfassungsschutzbericht, der im Mai, glaube ich, vorgestellt werden soll, zum Jahr 2016. Aber von 2014 auf 2015 hat Oberösterreich von allen Bundesländern mit Abstand die größte Steigerung an rechtsextremen und rassistischen Straftaten gehabt. In einem Jahr um 85%. Und etwa der Brandanschlag in Altenfelden, der ist allerdings erst 2016 passiert, nicht? Auf diese Flüchtlingsunterkunft. Also ich halte es für äußerst bedenklich. Der Innenminister Sobotka hat gleich nach seinem Amtsantritt in Linz angekündigt, einen nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Aus diesem Grund, Altenfelden war der unmittelbare Anlass. Wir haben das sehr begrüßt, bis heute nichts. Nichts. Mhm. Nicht einmal irgendwelche Ansätze zu diesem Aktionsplan, der da groß angekündigt wurde. Und ich bin überzeugt, dass beim jetzigen Verfassungsschutzbericht sich herausstellt, dass wieder eine massive Steigerung gegeben hat. Und das halte ich schon für sehr bedrohlich. Und da möchte ich sagen, also natürlich gibt es auch dumme Autonome, die auf das Auto von Herrn Heimbuchner eindreschen. Ja, ich bin strikt dagegen. Es gibt dumme Autonome, die Farbbeutel werfen und. Ja, das ist alles strikt abzulehnen. Aber mit dem Gewaltpotenzial, das da von rechts außen kommt, gegen Minderheiten, gegen Demokraten, kann man das in keiner Weise vergleichen oder gleichsetzen. Also das möchte ich schon betonen.
Herr Duschelbauer, Sie wollten noch was... Aha.
Darf ich ganz kurz nachsetzen? Schön, Straffälligkeit ist mir schon klar, das betrachtet man als Rande der Gesellschaft. Aber ich möchte Ihre Meinung doch hören, dass eigentlich rechtsextremes Handeln ist Teil des Systems in Österreich geworden. Ein rechter Politiker darf sowas und kann sowas ja wirken, dass in der Schule etwas unterbrochen wird. Das macht mir Angst. Was sagen Sie dazu?
Also ich würde die Vorgangsweise, die da gewählt wurde, für autoritär und antidemokratisch ansehen. Ja, im engeren Sinne rechtsextrem, es ist um das Thema Rechtsextremismus gegangen, im engeren Sinne rechtsextrem, wird dort differenziert antworten. Aber natürlich ist es strikt abzulehnen. Und wenn man schaut eben, was in der Mainstream-Politik und in der Willensbildung heute möglich geworden ist. Ja, ich habe das Beispiel mit den 50 Flüchtlingen genannt, mit den unbegleiteten Minderjährigen. Die kann Österreich nicht mehr aufnehmen, weil wir schon so viel getan haben. Also das halte ich für einen Verfall an humanistischen Idealen und das gerade von sozialdemokratischen Politikern. Ja, also wobei natürlich die Konservativen da Kurz und Sobotka, die da wirklich eine Scharfmacherrolle spielen, nicht verschweigen möchte. Aber ich halte es wirklich für ganz, ganz schlimm, was da inhaltlich möglich geworden ist und in die demokratischen Parteien Eingang gefunden hat von rechts kommend. Also da gebe ich Ihnen ganz recht.
Gut. Herr Duschelbauer, ja, Sie wollten nur sagen, dass mich das auch sehr betroffen ist, die Schule, wo mein Sohn gerade zur Schule geht. Und dass so etwas überhaupt möglich ist, ist eine Sache. Aber was dann in Folge dann noch aufgesetzt wurde, eben diese Vernaderungs-Website. Natürlich denke ich, dass Parteipolitik jetzt im Unterricht nichts zu tun hat. Aber was ist Parteipolitik? Ist es schon Parteipolitik, wenn sozusagen die Lehrer und Anführungszeichen die Schüler nötigen, in der Bundeshymne die Töchter mitzuerwähnen oder nicht beispielsweise? Also die Grenzen sind so schwammig, dass das dem eigentlich Tür und Tor öffnet, andere Leute eigentlich nur zu vernadern. Wir haben deshalb auch eine Initiative gegründet, die heißt Parteilose Bierzelte und fordern eben jetzt auch die Politik auf, sich aus den Bierzelten rauszuhalten, damit die Leute ihre Feiern in Ruhe genießen können. Genau.
Ich würde nur noch kurz beim Thema Rechtsextremismus bleiben, denn es gab gestern oder vorgestern wurde ein ziemlich beunruhigender Bericht der israelitischen Kultusgemeinde veröffentlicht. Ja. Und dieser Bericht besagt, dass trotz eines wirklich einer inflationären Berichterstattung über den Islam ist es eigentlich zu einer Steigerung der rechtsextremen Aktionen gegen die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gekommen. Mhm. Nämlich im letzten Jahr waren 2/3 der Fälle rechtsextrem motiviert, 1/5 islamistisch motiviert. Jetzt, wo wir eigentlich den Mainstream der Politik haben, die von vielen Seiten als FPÖ-Light beschuldigt wird, sozusagen, wie und welche Maßnahmen sollte man jetzt setzen, um den Rechtsextremismus, Rechtspopulismus aktiv zu bekämpfen? Einen Aktionsplan haben wir noch nicht, haben Sie gesagt. Was ist konkret zu machen?
Ich denke, man muss da zwei Ebenen unterscheiden. Die eine Ebene, wie ich zuerst schon in meinem Impulsvortrag angeschnitten habe, ich glaube, es geht darum, die Ökonomisierung, Kommerzialisierung, die neoliberale Verwüstung unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Ja? Darum glaube ich, dass da im positiven Sinn sehr starke linke Impulse braucht, um den Sozialstaat zu erhalten, ja? Um dieses Profitprinzip, das alle Bereiche unserer Gesellschaft durchdringt und vergiftet, wieder zurückzudrängen. Ja? Da sehe ich also für in dieser starken Ungleichheit, die in unserer Gesellschaft Einzug hält, sehe ich also die sozusagen systemische Wurzel des rechtsextremen und rechtspopulistischen Aufstiegs. Das ist die sozusagen ganz grundlegende Dimension. Und dann gibt es noch eine andere, die nicht so tief geht, aber auch sehr wichtig ist. Ich glaube, es ist auch wichtig, eben dem Rechtsextremismus und dem Rassismus unmittelbar und konzentriert entgegenzutreten, dort, wo er sein Haupt hebt. Ja. Und das versuchen unsere NGOs, unsere zivilgesellschaftlichen Organisationen auch. Ich glaube, dass unser Netzwerk und das Mauthausen-Komitee zum Beispiel im positiven Sinn daran beteiligt waren, dass der Verhetzungsparagraf wirksam gemacht wurde durch eine völlige Neuformulierung. Der Justizminister Brandstätter hat wirklich alle unsere diesbezüglichen Vorschläge übernommen. Ich glaube, man könnte was tun beim Verbotsgesetz. Ich glaube, man könnte schauen, dass die Sicherheitsbehörden hier viel wirksamer und konsequenter agieren. Bei der Justiz ist es ansatzweise bereits gelungen. Das war auch also gestern oder vorgestern eine Meldung, dass die Zahl der Anklagen und Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz deutlich ansteigt. Dass also hier man wirklich versucht, auch abschreckend tätig zu sein gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung. Wirklich funktionieren wird das aber nur, wenn es wirklich sowas gibt wie so einen nationalen Aktionsplan, wo alle Player, die da wichtig sind, einbezogen werden. Das sind die Sicherheitsbehörden, das ist die Justiz, das sind aber auch die Schulen, ja, das sind die Bundesländer, die man da nicht aus der Verantwortung entlassen darf, und das sind natürlich die zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie das ZZI, wie unser Netzwerk, wie das Mauthausen-Komitee, aber natürlich ganz wichtig auch die Gewerkschaften und die Kirchen, würde ich da sehen. Das funktioniert zum Teil in Deutschland um einiges besser schon als in Österreich, würde ich wahrnehmen. Da gibt es eine ganz tolle Organisation, auch wenn sie ja mit Finanzproblemen kämpft, wie Exit, die in den letzten Jahren mehr als 500 Neonazis begleitet hat und unterstützt hat beim Ausstieg aus der Szene. Und die wirklich tolle Sachen machen, wie zum Beispiel sich einschmuggeln auf einem rechtsextremen Festival und dort an Jugendliche T-Shirts verschenken, wo also draufsteht, national, sozial, rebellisch oder so, nicht wahr, der Aufdruck. Und diese Jugendlichen, die also sicher jetzt keine gefestigten Rechtsextremisten sind, haben das genommen und nach dem ersten Waschen ist durchgestanden, was dein T-Shirt kann, kannst du auch, löst dich vom Rechtsextremismus, ruf Exit an. Ja? Ja, das war jetzt nicht nur für diese Jugendlichen irgendwie ein Input, sondern das ist durch ganz Europa gegangen, die Pressemeldung, und natürlich haben die Leute auch drüber gelacht, und man soll den Humor im antifaschistischen Kampf als Waffe also nicht vergessen. Exit hat zum Beispiel in Wunsiedel aus einem Neonazi-Marsch eine Spendensammlung gemacht für den Ausstieg aus der rechtsextremen Szene. Die haben das dekoriert mit jedem Meter, den die Neonazi gegangen sind, ist also mehr Geld. Das wurde vorher 10.000 Euro bei örtlichen Unternehmen gesammelt. Und mit jedem, und die haben das also so ganz toll, haben ihnen zum Beispiel Stände hingemacht, wo Bananen gratis zur Entnahme waren, damit die Neonazis nicht schlapp machen. Und drüber ist gestanden, also mein Mampf, ja. Also es war wirklich das, auch das ist durch ganz Europa gegangen. Und wenn es gelingt, wirklich auf dieser Ebene, die der Dr. Duschelbauer ja da so wunderbar dargestellt hat, also das auch wirklich ironisch zu hinterfragen und zu unterminieren, dann ist sehr viel, glaube ich, gewonnen. Ja, das wäre so die unmittelbare Dimension, die zweite, die wir brauchen.
Gut, ich würde mich wieder ans Publikum wenden, wieder Sie reden lassen. Und wir haben ganz in der letzten Reihe eine Dame.
Ich bin Baujahr 1949. Ich bin weder in einer Blase oder auf Facebook.
Nur ein bisschen lauter.
Aber meine Info bekomme ich durch Österreich 1, Radiokultursender, mit sehr, sehr informativen Beiträgen. Zum Beispiel wurde gestern ein Buch vorgestellt von Erdogan. Ich weiß ihren Vornamen.
Asli, wahrscheinlich. Ja. Asli Erdogan, ja.
Und die hat jetzt ein Buch ausgegeben mit Uns bleibt nicht einmal das Schweigen. Und wenn man da hört, was da alles passiert, dann steigen einem die Grausbirnen hoch. Wie sie sagt, dass die Leute, die ja nichts angestellt haben, außer anderer Meinung zu sein, in den Gefängnissen gefoltert werden, mit heißem Wasser die Kehle verbrüht, die Nägel abgezogen, Dinge, was man sich bei uns einfach nicht vorstellen kann. Und wenn man das hört, dann möchte ich dem lieben Herrn Erdogan, den ja viele Österreich, Deutsch, Türken ja auch gewählt haben, weil er der tolle, starke Mann ist und weil er sogar ein fescher Mann ist und ein großer Mann und mein Typ überhaupt nicht ist. Wenn man das hört, was der den Menschen antut, dem möchte ich nur sagen, ich brauche nicht einmal eine politische Bildung. Ich möchte dem nur sagen, der stellt sich über Gott, er urteilt, er verurteilt. Dabei heißt ein ganz wichtiger Satz, urteile nicht, damit du nicht verurteilt wirst. Und das alleine würde genügen, diesen Menschen jede Macht abzusprechen. Und über Österreich möchte ich noch sagen, da war ein Beispiel von einer Wiener Studentin, die Umfragen machte bei ausländischen Arbeitern, vorwiegend rumänisch-ungarischer Nationalität. Und da hat sie dann das Beispiel einer Mutter gebracht, die in Wien als Altenpflegerin arbeitet, sich selber sozial versichern muss, ihre Steuer bezahlen muss, zu Hause zwei Kinder hat, leider keinen Mann, keine Eltern, alleinerziehend, muss die beiden Kinder in ein Heim geben und jetzt will man ihr die Kinderbeihilfe noch kürzen. Ich frage mich nur, warum hat der Herr Landtagsabgeordnete oder Herr Landesrat Heimbuchner ein Buch herausgegeben, wo er schreibt, wie wertvoll die Familie ist und die Kinder. Wir sollten mehr Kinder haben. Und dann spricht da eine Europäerin dieses Grundrecht ab. Wir sind so eine erbärmliche Gesellschaft geworden. Ich habe nur eine kleine Pension, mein Mann eine normale. Der ist 75 und arbeitet immer noch, weil wir 5 Enkelkinder haben, 3 davon in Wien. Und da ist das Leben und Wohnen schon sehr teuer. Aber uns geht es gut. Und ich könnte mich doch niemals auf die rechtsextreme Seite schlagen und nicht einmal die Meinung des Herrn Kurz akzeptieren, dass ich solchen Müttern jetzt die Kinderbeihilfe kürzen soll oder rumänische Familie, wo die Großeltern die Betreuung dieser Kinder, die zu Hause bleiben müssen, die Eltern nicht einmal miterleben können, wie die groß werden. Und dann will ich denen das wegnehmen und die haben aber selber so wenig Pension, dass sie kaum zum Arzt gehen können und ihre Medikamente besorgen. Ich frage mich immer, wollen die Leute das nicht sehen, wie gut es uns geht? Mhm. Und will man denen alles nur neidig sein und wegnehmen? Na, wir sind in einer erbärmlichen Gesellschaft einfach angekommen.
Möchte jemand Stellung nehmen dazu?
Dass ich möchte nur sagen, die Dame hat recht.
Ja.
Ich kann alles unterschreiben. Es war eh keine Frage. Sie
das war mehr ein Kommentar, ja. Der junge Herr in der zweiten Reihe, ganz rechts von mir und in Blau, ja.
Danke, mein Name ist Dorian Schiffer, ja, ja. Vom österreichischen Auslandsdienst und wenn ich da so zuhöre, zwischen diesen verhärteten Fronten, rechts, links, rechts außen und links außen, ja, ist ja eigentlich ein Kommunikationsproblem, kommt man zum Schluss. Wie könnte man jetzt diese Kommunikation mit der anderen Seite quasi wieder aufbauen, weil ich denke mal, mit konservativen Argumenten kann man schlecht einen Liberalen überzeugen und umgekehrt. Also wenn ich jetzt argumentiere, wir wollen jetzt mehr Flüchtlinge aufnehmen oder was auch immer, kann ich das schlecht mit liberalen Argumenten machen, sondern muss irgendwie rechts argumentieren, wenn man so sagt. Mhm. Welche Ansätze gibt es da? Kann man das irgendwie, geht das?
An wen richtet sich die Frage?
Ja, an den Medienprofi jetzt einmal in erster Linie,
sozusagen. Ja, das eine ist, dass wir versuchen, so Fallen zu stellen, wo beide hineintappen und miteinander diskutieren. Und auf Facebook hätte man ja dann auch die Möglichkeit, moderierend einzugreifen beispielsweise. Aber die Frage ist wirklich, wie man Formate entwickeln kann, wo beide Seiten zusammenkommen. Weil es ist ja natürlich auch irgendwie eine kuschelige Komfortzone, in den eigenen Argumenten immer bestätigt zu werden und sich auf das andere einzulassen. Und das, glaube ich, ist wirklich, ich weiß keine Lösung dazu, aber das ist, glaube ich, die Herausforderung, die zusammenzubringen, weil wir sitzen ja heute auch eigentlich in einer Blase im Prinzip, weil und wir sprechen ja gerade zu denen, die ja ohnehin diese Meinung beispielsweise vertreten und auch empfinden, was wir spüren und was uns eigentlich auch wehtut, diese Erbärmlichkeit oft in den Handlungen der Politik und in den Argumenten.
Frau Selehowski, kurz und ganz Herr Alter.
Mhm. Ich habe auch keine ultimative Lösung. Es gibt einige Ansätze in den Medien, zumindest zum Beispiel in Internetforen, hier deeskalierend einzugreifen durch Forenmoderation, durch wirklich Beobachtung und Einschreiten, Sperren, darauf hinweisen, dass es hier jetzt langsam ein bisschen zu hitzig wird. Viel mehr kann man wahrscheinlich nicht wirklich machen. Also was jetzt die Ist-Situation darstellt, ich glaube, viele Menschen sind sich auch jetzt nicht wirklich bewusst darüber, dass sie extrem rechts stehen. Ja, also es ist ja, so wie der Herr vorhin vom ZZD gesagt hat, ist es salonfähig geworden? Ja, natürlich. Also ich habe schon das Gefühl, wenn sich so eine Partei wie die Freiheitlichen als blaue Sozialpartei, als die neue Arbeiterpartei ich würde jetzt sagen maskiert, aber positioniert, hat man natürlich auch als Wähler, man wird in bestimmten Punkten angesprochen und man sieht nur noch Ausländer, man sieht nur noch Flüchtlinge, man hat einfach Angst um den sozialen sozialen Abstieg und sieht sich schon gar nicht, also sieht sich ja als ziemlich mittig. Ich gehe nicht auf Demos gegen Ausländer oder gegen Flüchtlinge. Ich will doch nur das behalten, was ich habe. So. Und das spricht das sprechen die Rechten, das spricht sowohl die Identitären sprechen das an, die sagen ja auch nicht, wir knallen jetzt alle Flüchtlinge ab, sondern sie verhalten sich gemäßigt und sie sagen auch, sie weisen auch jeden Vorwurf von Rechtsextremismus ab. Also es ist sehr wohl in der Mitte angekommen. Das, was früher für uns rechts war und das, was wir früher uns gestoßen haben an einem Wort wie kulturfern beispielsweise, das haben früher andere Politiker verwendet, sowas sagt heute Herr Kurz, unser Integrations- und Außenminister, schließt die Balkanroute, möchte am liebsten eine Mauer mitten im Meer aufbauen und hält mit wem einen Deal, mit wem hat die EU einen Flüchtlingsdeal, ist eingegangen mit Herr Diktator Erdogan. Also so viel dazu. Hauptsache, wir schirmen diese Probleme ab und sorgen dafür, dass sie uns nicht erreichen. Also dieses Mitte ist, ich sehe diese Begrifflichkeit noch sehr problematisch.
Wir haben nur kurz Herrn Alter und dann, weil der hat sich gemeldet fürs Wort. Ja. Das Mikro haben Sie schon, ja. Den muss alles im Auge behalten, bitte.
Nein, ich wollte positive Beispiele, also im Bereich Dialogkommunikation, auch anknüpfend an diese Sache mit dem Thomas Rammersdorfer, dessen Vortrag da abgebrochen wurde auf Intervention eines FPÖ-Politikers. Ich kann mich erinnern, als ich in der Mittelschule war, ich war damals in der sozialistischen Jugend aktiv und ich habe einen Geschichtsprofessor gehabt, der CVer war, also sehr katholisch-konservativ. Und es ist dann gekommen zum 12. Februar 34 zum österreichischen Bürgerkrieg. Und der bin bis heute mit ihm befreundet. Der hat es so gemacht, dass er das vorgetragen hat und nicht verhehlt hat, dass er halt ein Schwarzer ist. Und dann hat er gesagt, so Robert, jetzt hast du 20 Minuten Zeit, jetzt kannst du die rote Version erzählen. Ja? Und das war dann vom Effekt her nicht so klasse, wie es ist auch hört, weil leider meine Klassenkollegen weder die eine noch die andere Version besonders interessiert hat. Ja? Aber das ist wieder was anderes. Er hat also da versucht, er hat seinen Standpunkt gehabt und hat aber ganz bewusst in seinem Unterricht andere Standpunkte zugelassen und sogar ermuntert, die zu präsentieren. Und das war in den noch ziemlich autoritären 70er Jahren nicht selbstverständlich. Und ich bringe das ja immer als positives Beispiel. Behaupte allerdings, wäre das ein strammer deutschnationaler Burschenschafter gewesen, hätte er das sicher nicht getan. Und wir hätten also nur die eine Version zu hören bekommen. Und wenn wir suchen nach positiven Beispielen für Kommunikation, was für mich ganz toll war, ich habe vielen mit noch lebenden KZ-Opfern zu tun, früheren Mauthausen-Häftlingen und Auschwitz-Häftlingen und so weiter. Was mich so beeindruckt hat, das war diese Frau Gertrude, diese 89-jährige Wienerin, die eigentlich dieses totale Übergewicht der freiheitlichen Seite im Bereich der sozialen Medien völlig zunichte gemacht hat. Hat es viele Analysen dann gegeben, weil sie mehrere Millionen Leute erreicht hat binnen weniger Tage mit einer ganz schlichten Botschaft. Es hat dann ein freiheitlicher Lokalpolitiker gesagt, das wäre das übelste Hetzvideo, das jemals in Österreich produziert worden ist. Und da sage ich dann schon ganz ehrlich, wenn jemand, der politisch aktiv ist, so eine Aussage tätigt über ein sehr ruhiges Statement einer Auschwitz-Überlebenden und die Frau weiß, wovon sie spricht, dann fällt es mir wieder schwer, in Dialog zu treten mit so einem Politiker, der sowas behauptet. Das sage ich auch ganz ehrlich, das hat auch seine Grenzen.
Gut, wir haben noch 5 Minuten. Aha. Also zuerst hat sich der Herr gemeldet, aber jetzt haben wir den jungen Herrn, weil...
Nein, der hat sich vorher
gemeldet. Aha, hat sich vorher, Entschuldigung.
Hat sich vorher gemeldet, ja.
Mein Name ist Matthias Grafenauer, ich bin ebenfalls vom Verein Österreichischer Auslandsdienst und ich stelle mir in letzter Zeit immer wieder die Frage, wie man denn in seinem persönlichen kleinen Umfeld selber mit den nationalen und kulturellen Unterschieden umgehen soll. Da habe ich bei der Sprachwoche in Frankreich ein Erlebnis gehabt und zwar sind wir gefragt worden von der Sprachlehrerin, was wir für Filme kennen. Habe ich gesagt, ja, Monsieur Claude und seine Töchter, eine Komödie, da geht es darum, dass halt die Töchter von diesem Mann Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen heiraten. Die Lehrerin hat diesen Film nicht gekannt und ich habe ihr dann den Inhalt erklärt und habe gesagt, da kommt ein Jude vor, ein Araber, ein Chinese und ein Afrikaner. Sagt mir, sowas kann man ja nicht sagen. Ich habe dann später hab ich gefragt, wieso kann man sowas nicht sagen? Und dann hat sie gesagt, nein, über sowas soll man nicht sprechen, das sind Dinge, das spielt keine Rolle. Aber ich denke mir, es darf auf keinen Fall sowas unter den Tisch gekehrt werden. Man muss doch unbedingt sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ich finde es auch persönlich wahnsinnig spannend, die kulturellen und religiösen und auch nationalen Unterschiede zu analysieren.
Haben Sie vielleicht Frage oder, nein, das ist wieder ein Kommentar, ja? Aber ich würde bitten, kurze Antworten zu geben, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, damit wir sie nicht überstrapazieren.
Ja, ich möchte dazu einfach nur sagen, weil wir eben vom Polarisieren und links und rechts gesprochen haben, das ist heutzutage ja gar nicht mehr so einfach, das auseinanderzuhalten. Ein Beispiel, eben die Identitären, die sehen sie ja eigentlich als Bewahrer der Vielfalt in Europa beispielsweise. Oder der Begriff Establishment, der ja für Künstler beispielsweise jetzt auch gilt, der ich habe unlängst wieder was gelesen von Noam Chomsky, also seit den 68ern ist es eigentlich eine linke Ausdrucksweise oder Begrifflichkeit, die verwendet wird, die jetzt einfach vereinnahmt wurde. Und es gibt so Felder, die dann aufeinandertreffen. Ein Beispiel, die ganze Diskussion um Kopftuch und Burka. Auf der einen Seite eben diese Islamfeindlichkeit, auf der anderen Seite aber auch die Linke, die sagt, dass es beispielsweise gegen Frauenrechte verstößt. Also es ist ja für den Einzelnen auch gar nicht so leicht, sozusagen eine Meinung zu haben oder Position zu beziehen, weil diese Diskurse sie untereinander sozusagen überlappen, überkreuzen etc. Und das verunsichert natürlich auch die Menschen, weil sie sich selber jetzt auch sehr schwer eine Meinung dann bilden können, denke ich mir.
Also wir können noch zwei kurze Fragen aufnehmen. Bitte kurz, ja.
Dankeschön. Es gibt eine weitere köstliche Komödie aus Frankreich, Ein Dorf sieht schwarz, wirklich empfehlenswert. Zweiter Punkt, ist nicht verifiziert, habt ihr das heute gehört, beim Heini Staudinger findet auf der GEA-Homepage im Mai, glaube ich, ein 104-jähriger Überlebender ist dort, wahrscheinlich erzählt er auch natürlich seine Geschichte, aber das Wesentliche sehe ich, dass die ganzen Probleme, die wir haben, wir müssen den Menschen helfen, das sind alle unsere Brüder und Schwestern, keine Frage, ja, das ist nicht gegendert jetzt. Die wahren Ursachen, ja, nicht, dass die herkommen sollen oder können, wie auch immer. Die wahren Ursachen spricht keiner an. Wir sprechen es nicht an, vielleicht indirekt oder vielleicht im Freundeskreis. In der Politik wird das nicht angesprochen. Amerika, der Hegemon, kann machen, was er will. Und die Last tragen alle. Bis zuletzt. Das heißt,
Frage. Haben Sie eine Frage?
Nein, ich möchte das einbringen. Ich möchte es nicht, dass das vergessen wird.
Gut.
Und da fehlt es natürlich an dem, das Vertrauen an die Politik, wo wir glauben, wir sind in einer Demokratie, da haben wir ein Problem damit. Und das 100.000 Mal der Kleine, es ist so, dass der am meisten natürlich leidet, klarerweise auch. Leider Gottes, und ich hoffe, dass wir uns da zusammenfinden können, gemeinsam.
Danke vielmals. Noch eine Frage? Einen Moment, Sie brauchen ein Mikro, weil alles aufgenommen wird, damit man Sie hören kann.
Mein Name ist Edwin Steiner, bin politisch interessiert. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Medienlandschaft. Ich glaube, dass sehr viel Information notwendig wäre, sehr viel Wissen. Bildung, glaube ich, wäre ein Schlüssel. Wenn ich mir jetzt so die Printmedien anschaue, aber auch den ORF, da fehlt mir, es ist schon angesprochen worden, ein bisschen die Hintergrundinformation. Und mein Verdacht ist, dass gerade auch die Printmedien ein bisschen in diesem Strudel drinnen sind, so wie vielleicht die politischen Parteien. Alle müssen oder machen jetzt auch auf irgendwie FPÖ-Leit und bringen die stärkeren Schlagzeilen. Also ich glaube, dass man auch in dieser Medienlandschaft das vielleicht aufbrechen müsste und mehr wirkliche Information geben könnte. Und also meine Frage eigentlich, ob Sie eine Idee haben, wie man das besser transportieren könnte.
An wen richtet sich die Frage?
Vielleicht.
Okay.
Ich könnte was dazu sagen.
Einen Moment. Ich bitte. Wenn wir ein bisschen noch ruhig sein könnten.
Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Die Medien müssen mehr Qualität bringen. Wir versuchen das als Wiener Zeitung schon sehr lange. Über 300 Jahre, wer zählt schon? 311. aber es ist schwer. Die Medien, also es wurde jetzt die Presseförderung ja aufgestockt, weil alles braucht, jede Arbeit, jede Qualität braucht Ressourcen. Ressourcen brauchen Geld. Presseförderung wurde aufgestockt. Wir machen uns natürlich ein bisschen Sorgen, dass die falschen Medien die Kohle absahnen und die Qualität wieder zu kurz kommt. Es mein Appell zum Beispiel an Sie, weniger Boulevard lesen. Leider ist es aber das, was ich, wenn ich mal nicht mit dem Fahrrad fahre, das, was ich in der Straßenbahn sehe, ist Heute und Österreich. Kronenzeitung ist ja schon fast ein
Qualitätsmedium.
Qualität, ja, würde ich jetzt auch nicht so weit gehen, weil Krone ist gefährlicher meiner Meinung nach als Heute, aber Österreich und Kronenzeitung. Und die Kronenzeitung hat wirklich fast jeder Haushalt am Tisch. Ich streite regelmäßig mit meinem Stiefvater darüber. Es gibt auch No-Go-Worte wie Tageszeitungen, die sind tabuisiert bei meiner Mutter zu Hause. Also das sind Punkte, also dahingehend müsste jeder auch selber für sich Verantwortung übernehmen und diesen Zeitungen auch nicht diesen Raum bieten. Aber das kann man jetzt vor 30 Leuten sagen. Ich kann es auf meinem Twitter-Account vor 3000 Leuten sagen, die aber alle irgendwie eh das Gleiche denken, nämlich lest das nicht. Aber trotzdem haben sie die größte Reichweite und eine wahnsinnige Power und eine wahnsinnige Macht. Und sie können einen Politiker aufbauen oder zerstören, wie es ihnen gerade gefällt. Und solche Zeitungen haben eine politische Agenda. Und also das soll jetzt kein Plädoyer gegen die Kronenzeitung werden, so machtvoll bin ich leider nicht, aber wir haben alle halt auch unsere Verantwortung als Konsument, Qualitätsmedien zu konsumieren. Also wenn ich mehr Hintergründe lesen will oder im Internet sehen möchte, dann muss ich sage jetzt nicht dafür bezahlen, aber muss ich vielleicht auch weniger den Shit kaufen. Ja, also das ist, anders kann ich es halt auch nicht wirklich formulieren. Und wir versuchen es mit der Wiener Zeitung und ich kenne viele Medien und viele Journalisten und Journalistinnen, die auch ihr Bestes tun, nur wenn es immer wieder heißt, schnell, schnell, zack, zack, und man ist ökonomisch unter Druck, dann ist das natürlich auch für uns Medienleute schwierig. Aber wir versuchen es auch.
Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist eine ganz gute Botschaft, eine ganz gute Abschlussbotschaft, Verantwortung übernehmen, damit das zarte Pflänzchen der Demokratie irgendwie uns bewahrt bleibt und weiterhin lebt. In diesem Sinne bedanke ich mich beim Publikum, bedanke ich mich bei meinem Podium und darf hinweisen, dass das Buch von Frau Selehowski und Herrn Raimon käuflich zu erwerben ist, hier, nicht nur hier, sondern auch hinten. Und im Namen des Zentrums der zeitgemäßen Initiativen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Vielen herzlichen Dank.